Guten Morgen, Jenny.
Guten Morgen, Morf.
Wir finden uns hier zusammen zu einem ganz fantastischen Format. Und zwar, es ist von Thilo Jung erdacht, ursprünglich. Die Idee ist, zwei Ossis unterhalten sich mal über, ja, Ostwahlen jetzt in dem speziellen Kontext, aber prinzipiell über wahrscheinlich viele Dinge, die irgendwas auch mit Tagespolitik und so zu tun haben. Nur noch mal zur Einordnung, wer wir sind. Ich bin ein kleiner YouTuber, der laut denkt, aber eigentlich habe ich keinen Hintergrund, außer dass ich mal Physik studiert habe und an der Uni lange rumgehangen habe und jetzt so eine Art eigene Soziologie mir erarbeite. Und du bist Jenny, du hast einen interessanten Background, weil du mal politisch aktiv warst, würde ich sagen.
Ja.
Und jetzt machst du Podcast, oder?
Ja, also ich bin Jenny Günther, ich bin Politikwissenschaftlerin übrigens auch mit Diplom. Und ich mache seit 6 Jahren jetzt den Einmischen-Podcast, da geht es um Politik, ich spreche auch mit Historikern über also Bücher, die mich so generell interessieren. Und ja, versuche da Politik ein wenig zu verarbeiten, gerade in den aktuellen Zeiten, gerade jetzt vor den Landtagswahlen. Wir hatten ja Sachsen und Thüringen, Brandenburg steht noch an und ich habe jetzt schon die Schnauze voll.
Ja, okay. Also, du hast für heute eine ganze Menge Clips rausgesucht und der wichtigste Clip, mit dem beginnen wir jetzt, es ist eine Zusammenstellung von Prognosen.
Ja? Ich habe mir mal die Arbeit gemacht, mir die Prognosen der letzten 10 Jahre plus minus anzugucken. Also wir gucken uns jetzt mal an, wie hat sich eigentlich die, wie haben sich die Wahlergebnisse in den 3 ostdeutschen Bundesländern entwickelt? Sachsen, Thüringen und Brandenburg seit 2014. 2024 für Brandenburg habe ich natürlich noch nichts dabei, weil es noch keine Wahl gab. Aber da sind interessante Dinge zu beobachten. Kannst mir ja mal sagen, was dir so auffällt.
Okay, dann klicken wir erstmal rein und dann geht's erstmal los.
Ja.
Wir erwarten die Prognose für Sachsen jetzt. Die CDU 39,5%, ähnlich wie 2009. Linke 18,5%, leichte Verluste. SPD 12,5%, etwas dazu gewonnen. FDP 4,5%, massive Verluste, wahrscheinlich nicht mehr im Landtag. Grüne 5,2%, leichte Verluste, noch keineswegs sicher drin. NPD 5%, leichte Verluste, unklar ist das hier, ob sie wieder im Landtag ist. Und die AfD 9,5%, erstmals in einem deutschen Landtag damit vertreten. Andere zusammen 5,3%.
Ja, kein Ende der Bescheidenheit. Im Gegenteil, es ist jetzt amtlich und ich zeige Ihnen zunächst die Säulen des vorläufigen amtlichen Endergebnisses. Das zeigt die CDU mit leichten Gewinnen als stärkste Partei, 33,5. Die Linke mit 28,2. So stark waren Linke oder PDS noch nie bei einer Landtagswahl. Die SPD 12,4, ein Desaster. FDP nicht mehr im Landtag, Grüne mit 5,7 drin und die AfD kommt auf 10,6%. Zunächst mal hat sie eindeutig das größte Türmchen, wenn wir uns das vorläufige amtliche Endergebnis angucken. Sie hat zwar, siehe links unten, 1,1 Punkte verloren, aber mit 31,9% das höchste Ergebnis. Linke und CDU haben die Plätze getauscht, CDU jetzt zweitstärkste Kraft. Wir sehen auch hier eine besonders starke AfD mit 12,2%, aber Schwarz kann als Unterstützer der Sozialdemokraten den Ministerpräsidenten wählen. Links könnte als Unterstützer der SPD den Ministerpräsidenten wählen. Also da gibt es zwei klare politische Optionen. Man muss allerdings sagen, dass wir hier in Brandenburg mit gut 47% die zweitniedrigste Wahlbeteiligung bei einer deutschen Landtagswahl überhaupt haben. Und das heißt, selbst die 30% SPD hat eine ziemlich dünne Stimmenbasis und hat noch nie so wenige Wählerstimmen in Brandenburg gehabt. Ich will auch das kurz mit einer Kurve nochmal verdeutlichen. Das sind die Landtagswahlen in Brandenburg. Da waren es mal über 400, sogar über 450.000 Stimmen beim letzten Mal. Jetzt sind noch 315.000 übrig geblieben. Also klar, politisch ist das ein Sieg, aber die Wählerbasis ist ziemlich schmal geworden. Mhm. Jetzt aber, nach der Verschnaufpause, die Prognose.
Okay, also erstmal, ich will gleich mal reingerätschen. Interessante Beobachtung, war mir gar nicht mehr so klar. damals waren die Linken ja tatsächlich noch ein Ding, oder?
Ja.
Die hatten ja alle relativ hohe Prozente.
Erstmal das, aber vor allem sehen wir, dass auch die CDU sehr, sehr gute Ergebnisse hatte. Weit über 30%, außer in Brandenburg, wo sie seit der Wende eigentlich grundsätzlich einen schlechten Start haben. Aber dafür hat hier die SPD immer einen stabilen Stand gehabt, hat immer den Ministerpräsidenten gestellt. Also Platzek, Woidke, also das sind auch Namen der Sozialdemokratie oder das sind die Namen, mit denen man die Sozialdemokratie auch in Ostdeutschland verbindet. Ja. Und ganz, ganz interessant, deswegen habe ich das am Ende drin gelassen für 2014, die Wahlbeteiligung. Mhm. Vor der Flüchtlingskrise von 2015 war die Wahlbeteiligung in den ostdeutschen Bundesländern im Keller. Und in Brandenburg war sie unter 50%. Und das deutet für mich zu dem Zeitpunkt schon eine wirklich tief sitzende Krise der Demokratie und des deutschen Parteiensystems vor allem in Ostdeutschland an. Und ich habe schon zu dem Zeitpunkt mir immer wieder gedacht, irgendjemand wird in dieses Vakuum irgendwann reinstoßen. Und da kannst du nur heilfroh sein, wenn es eine demokratische Kraft ist. Und was wir erlebt haben, war, dass es halt keine demokratische Kraft war.
Ja. Also ich werde das mal im Hinterkopf behalten mit diesen hohen Prozenten von den Linken. Das habe ich irgendwie, also damals habe ich mich sowieso noch nicht für diesen ganzen Kram interessiert, aber das ist schon interessant.
Also übrigens nochmal in Brandenburg. Vor allem war die Linke irgendwann mal bei 25 oder so Prozent vor 2014. Und seitdem, dann sind sie in eine Landesregierung gegangen und seitdem sind sie praktisch auf dem absteigenden Ast. Mhm. Also das hat sehr viel mit der Landespolitik und der Tatsache zu tun, dass die Linke dann in Koalitionen gegangen ist, der Abstieg der Linken in Brandenburg. Aber so grundsätzlich natürlich hat die Linke seit 2014 eine tiefe, tiefe Krise erlebt, von der sie sich aktuell immer noch nicht erholt hat und eher so in die Richtung Parteitod geht.
Okay. Parteitod. Ja, den sehen wir überall. Linkspartei ist am Sterben. Okay, dann klicken wir hier erstmal weiter.
Partei ist Limab und zwar zunächst für Sachsen. Die CDU kommt auf 32%, gut 7 Punkte Verlust. Die Linke sackt ab, 10,5%. Die SPD 8%, minus 4 Punkte. Das wäre das schlechteste Landtagswahlergebnis der SPD in der deutschen Geschichte. Für die CDU immerhin auch das schlechteste in Sachsen. Die AfD steht bei 27,5%. Das wäre nicht nur ihr bestes Landtagswahlergebnis überhaupt, sondern es wäre natürlich auch ein sächsischer Rekord und stärker noch als das Bundestagswahlergebnis, das damals viel Beachtung fand. Die Grünen 9% Zugewinne, die FDP mit 4,8 nicht im Landtag vertreten und die anderen Parteien kommen auf 8,2%. Hier die Prognose von Infratest DIMAP für das Land Thüringen. Die CDU sagt ab. 22,5%, schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte. Die Linke mit vermutlich ihrem besten Ergebnis bei bundesdeutschen Wahlen überhaupt, stärkste Partei, 29,5%. Für die SPD erneut ein Debakel, einstellig, 8,5%. Auch hier schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte. Die AfD mehr als verdoppelt, 24%. Möglicherweise wie in den anderen ostdeutschen Ländern auch hier zweitstärkste Partei. Die Grünen kommen mit 5,5% wahrscheinlich in den Landtag, müssen aber noch ein bisschen zittern, genau wie die FDP, die bei 5% steht, Chancen hat reinzukommen, aber möglicherweise auch die Hürde verfehlen kann. Andere Parteien ebenfalls 5%. Gehen wir nach Brandenburg. Hier ist die Prognose von Infratest DIMAP für die Landtagswahl in Brandenburg. Die SPD verliert nicht so deutlich wie erwartet, 27,5%, aber auch das ist ihr schlechtestes Ergebnis in Brandenburg. Gleiches gilt für die CDU, deutliche Verluste, 15,5, der schlechteste Wert in der Landesgeschichte. Die Linke 11%, deutliche Verluste. Die AfD auch in Brandenburg stärker als bei der Bundestags- und Europawahl, 22,5. Grüne 10%, das wäre immerhin das stärkste Grünen-Ergebnis in der Geschichte der ostdeutschen Länder. Dann die Freien Wähler, die im Landtag jetzt schon aufgrund einer Mandatsklausel vertreten waren, können mit 5% rechnen. FDP 4,8, eher nicht im Landtag als drin. aber auch das ist noch nicht sicher, und 3,7 für die anderen Parteien.
Tag. Schauen wir auf den Landtag von Sachsen. Da sieht's wie folgt aus, die CDU.
Also jetzt nochmal, den Trend, dass da irgendwie pro Periode 10% bei der AfD draufkommen, das ist klar jetzt, ne? Das können wir überall beobachten, richtig?
Ja, und der Weil Vergleich...
Jetzt ist in Thüringen und Sachsen ja 30, ne?
Ja, ja. Man sieht's eindeutig. Ja. Die AfD bei schlechter Wahlbeteiligung 2014 kommt schon überall knapp über auf 10%. 2019 dann bei gestiegener Wahlbeteiligung weit über 20% teilweise. Und jetzt sehen wir 2020.
Jetzt ist es übertrieben, ne? 75% Wahlbeteiligung oder so in Thüringen, habe ich gelesen.
Und jetzt historische Wahlbeteiligung in ostdeutschen Bundesländern. Historisch.
Ja, alle haben Bock. Ja.
Alle haben Bock zu wählen. Alle haben Bock, jetzt an der Demokratie teilzunehmen. Und super. Die AfD kommt auf 30%.
Ja, fantastisch.
Also das, wovor ich 2014 schon mit Bauchgefühl böse, böse gewarnt habe. Weil keiner mehr, also in Brandenburg wirklich 57% der Wählerschaft nicht mehr angesprochen gefühlt haben, nicht mehr mitgenommen wurden. Also das Potenzial war da. Ja. Mhm, und natürlich gehen die zusätzlichen Wähler jetzt nicht alle zur AfD. Wir haben ja jetzt das Phänomen BSW auch noch. Genau. Aber das mobilisiert jetzt. Jetzt haben alle Bock, mal was mitzugestalten.
Okay. Ja. Okay, wir gehen ja nachher noch ein bisschen ins Detail, was das angeht. Ich halte mich mal noch ein bisschen zurück. Wir gucken mal hier noch ein bisschen weiter. Wir haben ja jetzt sind wir gerade aktuell, ne? 2024.
Ja, jetzt sind wir 2024 angekommen und die AfD kommt überall auf 30%+.
Yes.
Käme auf 31,5% minus ein Punkt. Die AfD 30% plus 1,6 Punkte. Die Linke fällt aus dem Sächsischen Landtag raus mit 4%, einem Minus von 8,3 Punkten. Das wäre der erste ostdeutsche Landtag, aus dem die Linke herausfällt. Die Grünen schaffen es über die 5%, 5,5 minus 3,4. Die SPD kann sogar ganz leicht zugewinnen, plus 0,8 auf 8,5% und das BSW aus dem Stand 12%.
Bitte schön, Andreas.
Ja, und wir schauen zunächst einmal auf die Zahlen für Thüringen. Da käme die Linke aktuell auf 12,5%, ein Minus von 18,5 Punkten im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Die AfD wäre stärkste Kraft mit 30,5%, einem Plus von 7,1 Punkten. Die CDU mit Zugewinnen von 2,8 Punkten auf 24,5%. Die SPD 7%, minus 1,2. Die Grünen würden aus dem Erfurter Landtag rausfallen mit 4% und einem Minus von 1,2 Punkten. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht käme auf 16% aus dem Stand heraus. Und die FDP mit 1,3% ebenfalls nicht mehr im Landtag. Vertreten.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant.
Ja, ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, in Sachsen hat die Linke seit 2014 14,5% verloren. In Thüringen kam die Linke 2014 auf 28,2%. Die Tatsache, dass Bodo Ramelow 2019 da Ministerpräsident wurde, liegt nicht an der Stärke der Linken an sich oder an Bodo Ramelow. Das sind zwei wichtige Faktoren. Es liegt aber vor allem daran, dass die CDU abgestürzt ist. Also wenn wir mindestens zwei Dinge daraus lernen, ist die Tatsache, dass die AfD in den letzten 10 Jahren bei jeder Landtagswahl ihr Ergebnis verdoppelt hat und von 10 auf 20 auf 30% gekommen ist, wobei in den verschiedenen Landtagen die Anstiegsrate zwischen den verschiedenen Landtagswahlen auch ein bisschen differenziert ist. Und dass die etablierten Parteien, die in Regierungsverantwortung auch auf Landesebene waren, immer verloren haben.
Ja, die scheißen alle ab auf jeden Fall.
Ja, also was da in Sachsen passiert ist, ist also hauchdünn. Kretschmer vor der AfD. Mhm. Das hat ein wenig mit Kretschmer selbst zu tun und ein wenig damit, dass er wirklich alles, was seine Partei aktuell inhaltlich auf Bundesebene vertritt, über den Haufen geworfen hat.
Genau.
Und gesagt hat, alles das, was BSW sagt, ist eigentlich richtig.
Ja, genau. Also er macht den normalen Opportunisten lokal bei sich, hält da sozusagen alles noch in den Händen und weiß ganz genau, sobald er einen Talking Point der AfD überlässt oder sich distanziert, ist er raus. Ne?
Ja. Ja.
Den Eindruck habe ich auch. Ja.
Also Merz war jetzt in Brandenburg unterwegs und hat da so flammende Reden gehalten über die Zukunft der Union und hat dann gesagt, so Kretschmer, Vogt, Redmann, das sind die Gesichter der Zukunft der CDU. Und da habe ich mir gedacht, ui, das wird eine kurze, düstere Zukunft.
Also, wenn ich mir so überlege, dass das ja alles drei Bundesländer sind, wo die Linke wirklich stark war. Und vor allem nicht mal so kurz, sondern offensichtlich über einen größeren Zeitraum. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm tatsächlich. Dann muss ich mich da fragen, also ich ging immer davon aus, dass so Landespolitik quasi ja gedeckelt wird über das Finanzministerium, einfach von wegen, okay, wir sparen jetzt eure Kommunen kaputt, das kann Christian Lindner ganz alleine entscheiden. Aber das sieht ja für mich so aus, wie dass die einfach nicht, also dass die Performance dieser Linkspartei im Landtag nicht überzeugt hat, oder? In keinen dieser Bundesländer.
Na, die Sache ist auch folgende. Ich bin mir jetzt bei den anderen Bundesländern nicht sicher, aber die Linke in Brandenburg war immer mal wieder mit der SPD in der Regierung. Mhm. In den letzten 34 Jahren haben die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg erlebt, dass der Bildungssektor mittlerweile wirklich am Boden liegt, ja, also Fachkräftemangel bei der Lehrerschaft und der demografische Wandel kommt erst noch. Wir werden hier in den nächsten 5 Jahren ungefähr ein Drittel der Lehrer verlieren, der verbeamteten Lehrer. Keiner weiß, wo die herkommen sollen. Und jetzt während dem Landtagswahlkampf spielt das anscheinend auch gar keine richtige Rolle. Nur die Linke kommt mit dem Thema, aber kommt auch nicht so richtig durch, weil man natürlich der Linken auf Landesebene immerzu vorwerfen kann, naja, ihr wart doch immer mal an der Regierung, warum habt ihr denn da nichts gemacht?
Ja. Ja?
Und die Antwort darauf ist natürlich klamme Haushalte, die natürlich auch mit der schwarzen Null zu tun haben, was wieder die Verantwortung der CDU ist, die übrigens in Brandenburg, genau deswegen, weil die Bürger nämlich nicht dumm sind und genau wissen, was das Problem ist, auch nicht gewählt wird. Ja, also der radikale Kurs, den die CDU unter anderem beim Thema Migration jetzt fährt, kommt auf Landesebene nicht an, weil die AfD das Original dazu ist und dann die Bürgerinnen und Bürger das wählen. Und Landesthemen kommen aktuell einfach nicht durch. Und die einzigen, die von Landesthemen reden, sind die Linken, die völlig abgeschaltet sind.
Ja, also das klingt für mich wieder, als wäre sozusagen auf der Organisationsstruktur, die wir da vorfinden, das ist eine super Möglichkeit, Verantwortlichkeiten im Skat, in den Skat einfach reinzudrücken. Ne? Also oben Bundespolitik macht irgendwas, da können sich alle von ab sozusagen distanzieren, die auf Landesebene was machen. Ne? Sagen wir mal irgendwie, du hast, was weiß ich, eine progressive Ampelpolitik oder was auch immer. Aber da wissen wir ja sozusagen, Lindner drückt einfach überall trotzdem mit dem Sparmandat überall drauf. Und dann können die Kommunalpolitiker daran nichts ändern. Und wenn das aber vorher, sagen wir mal, vorher war es ja im Wesentlichen CDU und SPD, die das gemacht haben, dann kann sich die SPD auf Landesebene auch davor drücken. Aber die SPD, keine Ahnung, also die sind eh so neoliberal. Für mich ist da jetzt nicht so ein großer Unterschied. Aber ich denke eher die neoliberale Spardoktrin, die kickt überall rein. So, ja. Und es gibt eigentlich nur eine Systemantwort dagegen, die heißt irgendwie Subsistenz, die heißt irgendwie, wir müssten hier linke Politik machen. Und offensichtlich kann eine linke politische Kraft das nicht für sich nutzen, sondern eher das Gegenteil der Fall. Es gehen, wenn überhaupt, final, der Sargnagel ist scheinbar, zumindest laut diesen Trends dort, das BSW, das den final auch noch die letzten Stimmen klaut. Und ich habe ja jetzt mittlerweile die Meinung, weil ich mir jetzt relativ viel von BSW-Politikern reingezogen habe, dass es eigentlich nur eine konservative Partei ist. Also die sind gar nicht so links jetzt irgendwie, sondern sie machen eigentlich konservative Politik. So sieht das für mich aus. Wir können ja nachher mal kurz,
wir können ja nachher nochmal intensiv darüber reden. Also man könnte fast sagen, das, was BSW ist, ist ein bisschen der linke Flügel der CDU, der CDU völlig abhanden gekommen ist. Mhm. Beziehungsweise die linke alter Prägung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die auch so ein bisschen Nationalstaat hatte, aber immer, also das ist ja das Seltsame an der Linken, so als Bewegung, dass sie international immer auf diese, wirklich diese internationale Bewegung gepocht haben, aber immer an den Nationalstaat angedockt waren und immer auch innerhalb des Nationalstaates agiert haben zum Wohle der Arbeiterinnen und Arbeiter. Das heißt, die Linke zum Fortkommen und für den politischen Erfolg kann nicht ohne die Grenzen des Nationalstaates agieren. Und in dem Moment, in dem wir eine erfolgreiche Geschichte des globalen Neoliberalismus haben, mit einer wirklich Globalisierung, bricht dieses ganze Erfolgskonzept für die Linke zusammen, weil sie gleichzeitig zwischen der Auflösung dieses Nationalstaatskonzepts, in dem man irgendwie erfolgreich Arbeiterschaft pushen konnte, gleichzeitig auf diese Realität stoßen, indem sie ihre eigenen Ideale und Werte auch global, international vertreten müssen. Nämlich, dass es allen auf der Welt auch gut gehen muss. Und zu dem Zeitpunkt verlieren sie aber die Arbeiterschaft, die eben im Nationalstaat ist und organisiert ja. ist und nicht global denken kann, weil am Ende des Tages das Fressen kommt vor der Moral. Ja? Und der Arbeiterschaft geht es zunehmend schlecht in der Globalisierung und dann suchen sie sich neue Leute. Und Sarah Wagenknecht hat verstanden, dass wenn du der AfD irgendwas entgegensetzen möchtest, dann musst du das im Konzept der alten Linken tun, in einem Nationalstaatsdenken. Ob wir das gut oder schlecht finden, ist eine andere Sache. Aber sie hat es wenigstens verstanden und sie macht es auch. Und das ist das Einzige, was irgendwie noch linkes Denken im deutschen Parteiensystem aktuell retten kann. Weil ohne BSW haben wir nichts mehr, was irgendwie linksorientiert ist. Selbst, also wirklich alle, von SPD über CDU hin, FDP, alle sind jetzt wirklich auf diesem wirklich abartigen, neoliberalen, wir hassen liberale Werte irgendwie, Kurs. Und bei Sarah Wagenknecht besteht die Hoffnung, dass es sich noch ein bisschen besser entwickelt und sie jetzt erstmal auf harten Hund macht, um sich zu etablieren. Mal sehen, was draus wird.
Also, dass sie alle Marketing machen, das ist unbestritten. Ne? Also ich denke auch, dass da viel Marketing und Populismus dabei ist. Ne? Ich hatte letztens diesen Take, den hat zum Beispiel der Kemmerich auch damals bei Thilo gemacht. Von wegen, guck mal hier, 80% der Ukrainer arbeiten bei uns nicht und in den skandinavischen Ländern sind es irgendwie viel mehr und hier arbeiten nur 20%. Und genau diesen Take hat Sarah Wagenknecht auch nochmal auf ihrem Twitter, Facebook, überall auch nochmal gemacht und dann aber sozusagen in Wahrheit ihn so umstrukturiert, dass sie auch noch gegen Migranten sozusagen, dass sie die untereinander aufhetzt und so, also rechten Populismus betreibt, wo sie die Arbeiterklasse spaltet und so. Das ist super schade, aber ich denke auch, also eigentlich nehme ich tatsächlich von diesem ganzen Wahlkampf und von diesem ganzen Populismusgehabe eigentlich nichts mehr ernst. Am Ende des Tages denke ich, also ich habe eigentlich keine Hoffnung, dass da jetzt tatsächlich großartige linke Politik rumkommt, sondern das wird eher so ein, ja, das wird, was du schon sagst, eher so ein linker Flügel der Union Abspaltung. Ding wahrscheinlich am Ende des Tages. Ich habe, weil wir ja eigentlich hier besonders die ostdeutsche Perspektive hervorheben wollen. Hallo Jenny, du bist ja Hallo. Ostdeutsch.
Ja. Ich wollte noch eine Sache sagen, bevor wir die Kurve kriegen zu Ostdeutschland. Und zwar eine Warnung, weil die CDU gerade vor Selbstbewusstsein nicht laufen kann, weil sie in Thüringen Zweite geworden sind und meinen jetzt die demokratische Mitte zu vertreten und der zweite Platz reicht dafür aus. Mhm. Weil wir ja wissen, eigentlich ist das ungeschriebene Norm in der Demokratie in Deutschland, dass der Erstplatzierte eigentlich die Regierung stellt. Aber seit Aufkommen der AfD haben sie damit ein Problem. Also sagen sie, naja, das steht ja nirgendwo. Okay. In Sachsen sind sie ganz, ganz knapp Erste geworden. In Thüringen sind sie Zweite geworden. Und was Brandenburg zeigen wird, ist, dass die SPD trotz starkem und beliebten Ministerpräsident ebenfalls nur Zweite werden werden. Mhm. Die Idee der CDU, jetzt zurück zu sein, das wird sich ganz, ganz schnell in Luft auflösen. Ja, und also die Hoffnung, dass die CDU jetzt hier mit ihrem radikalen Kurs gegen Migration und Flucht der AfD irgendwie Wähler abknüpfen wird, die werden als weniger radikale Mitte irgendwann von der AfD grundsätzlich aufgezehrt. Also dieser Konflikt, der sich andeutet aktuell, ist AfD gegen BSW in den ostdeutschen Ländern. Und da werden Parteien der Mitte, wie die CDU, einfach dazwischen zerrieben werden. Ja, also das wird hier nicht lange dauern.
Das ist interessant. Also Ich denke auch, in Wahrheit werden in allen Bundesländern, dadurch, dass die AfD so stark ist, wahrscheinlich einfach so eine Art Krisenverwaltung jetzt für die nächsten Jahre stattfinden, wo nur noch so ein bisschen verwaltet wird, weil richtig regieren kann man ja nicht, wenn man nicht ständig irgendwelche, also niemand will mit denen zusammen was abstimmen, dann gibt's diese merkwürdige Kontaktschuld von wegen, ja, wir haben uns entschieden, wir machen jetzt mal was auch immer, zum Beispiel, nur mal angenommen, wir würden jetzt Essen in Schulkantinen oder so subventionieren. Und die AfD findet das gut, dann wollen die anderen nicht mit denen abstimmen und so. Da ist ein riesen Eiertanz, der da aufgeführt wird. Ich glaube, das ist einfach nur eine einzige Behinderung und die nächsten Jahre werden dann halt wirklich so ein Krisenverwaltungsmodus, dass da nicht viel passiert auf Landesebene.
Was ja nicht schlimm ist. Was ja wirklich nicht schlimm ist. Die Verwaltung
was ja wahrscheinlich
kommt
sich nicht mal groß, das entscheidet sich ja nicht mal groß,
sehr, sehr gut klar ohne Parlament. Das Einzige, was das Land wirklich braucht, ist die regelmäßige Verabschiedung eines Haushalts. Und dazu werden sie ja wohl noch in der Lage sein. Das einzige Problem von so Parteien wie der CDU und SPD und Co. ist ja, dass sie unbedingt darstellen wollen, dass sie irgendwas unter Kontrolle haben. Kontrolle ist ja aktuell ganz, ganz wichtig. Und dass sie Ministerposten besetzen und die wichtigen Posten besetzen. Und dass sie zeigen können, wer hier die Verantwortung hat. Ja, aber am Ende des Tages ist unter dieser Krisensituation für die Exekutive wirklich eigentlich nur noch wichtig ist, seid ihr in der Lage, einen Haushalt zu verabschieden oder nicht? Also das ist das absolute Minimum, das sie noch aufbringen müssen. Danach wird es schwierig, wenn sie das nicht mehr, mehr auf die Reihe kriegen. Aber ja.
Ist auf jeden Fall interessant. Boah, dann.
Wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Wie kann das denn alles sein?
Ja. Wie sind wir hier gelandet und so und Ostdeutschland und so? Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich will nochmal hier darauf verweisen, ich habe hier so ein Ostdeutschland-Tattoo. Ganz unironisch, als Linker mache ich das trotzdem mit Frankfurt-Schrift und so. Und ich habe hier einen Clip rausgesucht. Thilo hatte letztes Jahr die Frau Köpping von der SPD aus Sachsen. Und das war ein super Gespräch. Das komplette Gespräch ist top, weil die Frau einfach mal wirklich entspannt ist. Abgesehen davon, dass sie natürlich irgendwie jetzt nicht groß auf den Kapitalismus rumrantet, aber die ist einfach bodenständig und das kommt gut rüber und die hat viel Erfahrung mit Regierung und so.
Die war bei mir auch schon im Podcast.
Für den Level ist die auf jeden Fall super angenehm. Deswegen, ich habe hier meinen Lieblingsclip jetzt rausgeschnitten. Den gucken wir uns jetzt an und dann können wir uns ein bisschen über Ost und West unterhalten.
Sehr gut.
Für mich wichtig, dass bei der Treuhand selber, die kennt vielleicht im Westen gar keiner. Ich habe mal eine Umfrage gesehen, 5% kennen die nur im Westen, die Treuhand.
Wie bitte?
Ja.
Also ich würde sagen, in Ostdeutschland ist es genau andersrum wahrscheinlich.
So ist es. In Ostdeutschland 95% und in Westdeutschland nur 5%.
Wie kommt das denn?
Ja, wer hatte denn im Westen mit einer Treuhand zu tun? Niemand.
Ja, außer die von der Treuhand die Sachen abgekauft haben. Ja. Ja. Also ich glaube, wie war es, 90% des gesamten Vermögens ging an westdeutsche Männer.
Ja, übrigens auch Vermögen, was Häuser betrifft, was Grundstücke betrifft, nicht nur Betriebe. Mhm. Also wenn du in die großen Städte guckst in Ostdeutschland, ist auch 90% Privateigentum in westdeutscher Hand. Ich sag nicht, dass die Treuhand alles falsch gemacht hat. Ich sag nur, dass man es den Menschen erklären muss, warum man so gehandelt hat.
Aber vielleicht kann man manche Sachen nicht erklären, wie zum Beispiel eine funktionierende Keramikfabrik dicht zu machen.
Naja, es gibt ja mittlerweile...
Da muss es ja irgendwie Gründe gegeben haben, das ist doch...
Ja, es gibt ja mittlerweile eine Aufarbeitung. Ich kann mich erinnern an einen Disput mit Professor Schröter, der ja auch Treuhandaufarbeitung gemacht hat. Der sagt, Frau Köpping erzählt nur Quatsch, ist alles falsch. Es war ganz anders, ging nicht anders. Und da sage ich, mag sein, dass er von der historischen Aufarbeitung nicht Unrecht hat. Nicht Unrecht, da hörst du schon, dass es vielleicht auch Dinge gibt, wo Unrecht hat. Aber ich glaube, dass diese wirklich emotionale Aufarbeitung, die fehlt gänzlich. Ich muss es Ihnen erklären. Und wenn es richtig war, was ja zum Beispiel Professor Schröder sagt, dann muss ich es den Leuten dort vor Ort sagen.
Ja, wer sich im Recht fühlt, sollte kein Problem haben, das begründen zu können.
Und da sagt er mir, ich habe doch in Berlin Veranstaltungen gemacht, da habe ich das doch alles erklärt. Nee, ich musste den Menschen hingehen und es ihnen vor Ort erklären. Ich war nämlich dort und ich habe mir das angehört von den Menschen. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist doch 30 Jahre her, was soll das? Die haben dort geweint, alte Männer. Und das ist, da merke ich, dass das überhaupt nicht verarbeitet worden ist. Und das ist jetzt der Witz dabei. Da sagt man, ja, die Generation stirbt irgendwann aus, ne? Das stimmt nicht. Die haben das ihren Kindern erzählt, die erzählen das ihren Enkeln, die erzählen das ihren Freunden, ihren Nachbarn. Es stirbt eben nicht aus. Diese Kränkung stirbt nicht aus.
Ja, was nicht aufgearbeitet wird, wird vererbt.
Ja. Genau. Was nicht aufgearbeitet wird, wird vererbt.
An der Stelle.
Und also
Ja, ja? Wir reden ja viel in der öffentlichen Debatte über Diktaturschädigung in Ostdeutschland. Ich hatte gerade erst wieder Sascha Kowalczuk zu Gast, der hat das Buch Freiheitsschock geschrieben. Ich gehe nicht d'accord mit seiner Feststellung und der Feststellung anderer, dass Ostdeutsche, auch nachwachsende Generationen, diktaturgeschädigt sind. Sie sind einfach wendegeschädigt. Ja, sie sind davon geschädigt, wie die Treuhand hier auch agiert hat. Und was für Wunden es hinterlassen hat und welche deindustrialisierte Katastrophe hier hinterlassen wurde, weil die, also ich weiß nicht, inwiefern wir ins Detail gehen können, aber unterm Strich kann man sagen, nicht alles das, was die DDR an Betrieben hatte, war wirtschaftlich. Aber wenn man 90% davon privatisiert und in westdeutsche Hand gibt, und wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt fast 80% der Ostdeutschen arbeitslos war, dann ist irgendwas strukturell schiefgelaufen. Weil so schlecht war die ostdeutsche Wirtschaft dann nicht.
Ja, also erstmal, sie hat es ja gesagt, im Westen kennen nur 5% überhaupt diesen Begriff.
Ja.
Das bedeutet aber, dass 95% der Wessis, wenn sie sich ein Urteil bilden über Ostdeutschland und was jetzt 30 Jahre später irgendwie so ist, gar nicht informiert sind. Also null informiert sind, wirklich gar nicht darüber, was eigentlich Phase ist. Denn, also, man muss sich mal die Frage stellen, was das im Kapitalismus bedeutet, wenn jegliche Eigentumsrechte, also das ist auch Wohnraum, das ist aber auch Infrastruktur, das ist eigentlich alles, wenn das kontrolliert wird von Westdeutschen, dann bedeutet das, dass der Cashflow, der daraus generiert wird, einfach nach Westdeutschland fließt. Da kann nichts in dieser neoliberalen Erzählung runtertropfen und Trickle-Down-Economy machen oder so. Das passiert da einfach nicht. Wenn sozusagen der Privatbesitz an Produktionsmitteln komplett in westdeutscher Hand ist, dann bleibt der da auch. Und im Kapitalismus vererben sich halt einfach die Eigentumsrechte. Das heißt, auch 30 Jahre später wird im Wesentlichen das sich nicht geändert haben. Es diffundiert nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen, aber im Wesentlichen finden wir immer noch dieselbe Situation vor. Es gibt fast keine Chefposten, die von Ostdeutschen besetzt sind. Es gibt keine Eigentumsrechte, die groß von Ostdeutschen irgendwie erlangt wurden. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass sozusagen es weiterhin Ostdeutschland im Großen und Ganzen eine komplett prekäre Situation ist, nämlich abhängig von den anderen, die die Eigentumsrechte haben im Kapitalismus, ganz normal. Ne? Und dann kommt normalerweise diese großprächtige und auch selbstgerechte Aussage, wir Westdeutschen haben doch so viel Geld in den Osten gesteckt, warum geht's denen dann da jetzt nicht besser? Aber das ist quasi genau das, was ich meine. Die Leute verstehen gar nicht, wie Kapitalismus funktioniert. Das Geld, was man da reinsteckt, das fließt mehr oder weniger direkt in die Taschen der Leute, die den Privatbesitz haben. Ne, genauso kann man ja auch erklären, dass Entwicklungshilfe...
Es ist ein bisschen wie in einer Kolonie. Wobei ich natürlich Ostdeutschland nie mit einer Kolonie vergleichen würde. Ja, aber, das Prinzip ist ungefähr gleich. Du ziehst den ganzen Wohlstand aus dem Gebiet raus und er landet dann woanders. Und das Gebiet ist aber, was Rohstoffe und finanzielle Möglichkeiten und Investitionen angeht, liegt völlig brach, weil wo soll das Geld herkommen, wenn alles Wichtige und finanziell Hochwertige aus dem ganzen Gebiet rausfließt?
Also es ist so, dass ich mache jetzt immer den Vergleich auf mit Entwicklungshilfe für Afrika. Man hat lokale Eliten in Afrika, die nehmen den ganzen Cashflow und leiten ihn direkt auf ihre privaten Kunden in den Cayman Isles um. Und dann kommen sozusagen nach Jahrzehnten der Entwicklungshilfe die Leute und sagen, warum hat sich in Afrika noch nichts verbessert? Ja, weil die Leute Kapitalismus immer noch nicht verstanden haben. Okay. Das kommt ja bei den normalen Menschen unten nicht an. Es gibt dann sozusagen einfach eine gesellschaftliche Elite, die Zugriffsrechte auf diesen Cashflow hat und damit machen sie, was sie wollen, mehr oder weniger. Und ja klar, wir haben sozusagen relativ viel Infrastruktur in Ostdeutschland in den 30 Jahren jetzt aufgebaut. Ne? Es gibt überall Innenstädte, die jetzt schön gemacht wurden und so. Das will ich nicht in Abrede sprechen. Aber der Punkt ist, davon profitieren im Wesentlichen ja auch nur diejenigen, die dann wiederum Privatbesitz an Produktionsmitteln haben, dass da eine Infrastruktur existiert und so. Diese Kränkung. Ich würde schon fast so weit gehen und sagen, das ist ein epigenetisches Trauma, was da vererbt wird. Die besteht nach wie vor. Da wurden Leuten einfach die kompletten Existenzen kaputt gemacht und danach wurde die nicht mehr mit irgendwas aufgefüllt. Ne? Und wenn jetzt Leute sagen irgendwie, ja, okay, es gab da Großbetriebe, die wurden halt platt gemacht, so what? Das können sich Westdeutsche nicht vorstellen, was das bedeutet in Ostdeutschland. Man hatte in jeder Kommune, ob sei es jetzt irgendwie, also das bekannteste ist, denke ich, in Thüringen das Kali, ne, von wegen Bischof Rode, ne? Hm.
Die größten Demonstrationen nach der Wende seit 1989.
Und da war es so, das waren funktionierende Unternehmungen. Ne? Die konnten privatisiert werden und hätten auch einfach weiterlaufen können. Die waren wirtschaftlich, aber sie waren direkte Konkurrenz zu BASF und wurden platt gemacht. Das ist im Prinzip die Geschichte. Ne? Also es gibt jetzt viele Leute, die sagen, aber. Nein, 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 das ist alles Bullshit. Es ist sozusagen first hand jetzt nach 30 Jahren komplett klar, wie das läuft. Hm. Und es gibt auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel kenne ich das Beispiel vom Skett aus Magdeburg, da ist das so ähnlich gelaufen, dass die Ossis aus allen Entscheidungen nach und nach rausgeekelt wurden, durch Formalien, durch Tricks und Kniffe und dann anschließend wurde das Ding verscherbelt. Ne? Und es gab viele Großindustrien in Ostdeutschland, die extrem viel für den Export produziert haben und also hochwertigste Industrieprodukte hergestellt haben, die einfach nur direkte Konkurrenz zu westdeutschen Unternehmen waren und dann einfach platt gemacht wurden. Und das ist kein Populismus, sondern das ist im Prinzip klar. Es gab natürlich auch Betriebe, die wirklich nicht volkswirtschaftlich mehr waren, die nicht mehr funktioniert haben. Aber viele von denen, die es gab, wurden platt gemacht. Und jetzt ist das Problem. Das waren nicht einfach nur Betriebe, sondern an so einem normalen, großen, volkseigenen Betrieb hing die komplette Infrastruktur dran. Da war das Kulturhaus, da war Kindergarten angeschlossen, da waren irgendwelche Freizeitvereine, alles, das komplette soziale Leben ist darum gewachsen. Und da
betriebseigene Fußballclubs, die in der ersten Liga gespielt haben und alles drum all und dran.
Und wenn also jetzt sozusagen so ein Ding kaputt geht, geht nicht nur einfach nur so ein Konzern in Anführungsstrichen kaputt, sondern dann liegt die komplette Kommune brach. Der komplette Bereich ist einfach kaputt. Da ist und der wird auch nicht mehr aufgefüllt. Die Leute sitzen dann da rum und wissen nicht, was sie tun sollen. Da fehlt einfach alles. Das komplette soziale Leben bricht zusammen.
Mhm. Es wird sich ja viel darüber beschwert, dass es in Ostdeutschland nicht diese berühmt-berüchtigte Zivilgesellschaft gibt. Die gibt es natürlich hier auch. Ja, also, dass 70% der Ostdeutschen nicht die AfD gewählt haben, wird ja unter anderem auch immer wieder erwähnt. Und die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland ist sehr aktiv im Kampf auch gegen die AfD. Aber das, was du gerade beschrieben hast, das war die ostdeutsche Zivilgesellschaft. Ich meine, ich will mal westdeutsche Städte oder Gemeinden sehen, wo der größte Arbeitgeber wegfällt. Wir werden das sehen mit VW übrigens in den nächsten Jahrzehnten. Ja, wenn das ganze Leben, du wirst geboren, deine Eltern haben für diesen Betrieb gearbeitet, du wirst für diesen Betrieb arbeiten, deine Kinder werden für diesen Betrieb arbeiten. Alles in deiner ganzen Umgebung dreht sich eigentlich um diesen einen Betrieb. Er finanziert praktisch auch das ganze soziale Leben in der Umgebung. Er macht überhaupt nur Zivilgesellschaft möglich, weil er sichert deinen Job, er sichert deine Zukunft, deine Existenz. Du kannst planbar deine Zukunft darauf aufbauen, ja. Du musst keine Angst haben, dass das von heute auf morgen wegbricht. Und dann ist der Betrieb weg. Und nicht nur der Betrieb ist weg, dein Job ist weg, es fangen an, deine Nachbarn, Freunde und Bekannte irgendwie in den Westen zu ziehen oder sonst wohin, auf der Suche nach Arbeit, ja, also deine ganze Umgebung bricht zusammen, weil dein Job weg ist. Und das sind Dinge, die wird der Westen auch erleben. Und mittlerweile.
War es doch so, oder? Im Ruhrpott ist es doch so.
Ja, im Ruhrpott ist es ja auch so. Und da sehen wir ja unter anderem auch steigende AfD-Ergebnisse. Also da, wo Deindustrialisierung schon voll zugeschlagen hat, wo die Menschen keine Zukunftsperspektive haben, wo sich der Staat und wo sich vor allem Parteien mittlerweile völlig verabschiedet haben, vor allem die SPD, ja, das war SPD-Hochburg. Was soll denn da passieren? Ja, kein Ansprechpartner vor Ort, also was Leichteres kann ja gar nicht passieren, als wenn jemand kommt von der AfD und sagt, hier, ich mach mal ein Familienfest nachmittags, kommt alle her, ich brate Bratwürstchen und so. Es braucht ja nicht viel, ja.
Nein.
Diese Leute aufzufangen, braucht ja gar nicht viel. Du musst nur hingehen und ist super billig. Aber es ist alles zusammengebrochen und die Leute wie Herr Kowalczuk, aber auch sehr viele Westdeutsche, beschweren sich, dass Ostdeutsche keine Zivilgesellschaft haben. Naja, ihr habt ihnen den Teppich unter den Füßen weggezogen. Alles ist zusammengebrochen. Das, also der größte Part der 90er Jahre bei meinen Eltern war erstmal zu gucken, ist meine Arbeit sicher? Wie orientieren wir uns? Dann haben sie noch ein Haus gebaut. Das ist ja noch das Schärfste. Meine Eltern haben Mitte der 90er Jahre selber ein Haus gebaut. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie es gewuppt gekriegt haben, aber es gab da tatsächlich eine staatliche Förderung für Wohnungsbau und sie sind sofort drauf angesprungen, haben gesagt, machen wir. Es gab Zeitpunkte im Leben meiner Familie, da gab es am Ende des Monats keinen einzigen Cent mehr auf dem Konto. Es gab keinen Urlaub, meine Mom war 40 Stunden arbeiten unter der Woche und am Wochenende noch zusätzlich in der Gastronomie als Kellnerin unterwegs. Mein Dad auch nicht. Ich habe teilweise meine Eltern gar nicht gesehen, als ich in der Grundschule war, weil sie nur gearbeitet haben. Und ganz, ganz schreckliche persönliche Erfahrung war dann, als sie so Freunde aus dem Westen getroffen haben. Die haben sie nämlich in Ungarn getroffen, 1989. Die lebten in Kassel und die kamen dann mal in Ende der 90er Jahre zu uns in den Osten. Und das Erste, was sie gesagt haben, als sie das Haus meiner Eltern gesehen haben, war, das haben wir übrigens mit unseren Steuergeldern bezahlt.
Ja.
Die waren nie wieder da. Die waren nie wieder da. Meine Mutter ist ausgerastet. Also meine Eltern haben jeden verdammten Tag gearbeitet. Und zwar wirklich von früh bis spät, bis sie ins Bett gefallen sind. Und das Einzige, was Westdeutsche zu der Lebensleistung meiner Eltern sagen konnten, ist, das haben wir bezahlt mit unseren Steuergeldern. Ja? Und das ist ungefähr das, was sich fortsetzt im Denken von Westdeutschen. Und da habe ich tatsächlich mal einen Clip mitgebracht von der Phoenix-Runde nach dem Wahlbeben von Herrn Luthoff. Das drückt das nochmal so richtig aus, ja?
Also Luthoff, Westen bezahlt den Osten, meinst du?
Genau.
Okay. Ja, also das ist auf jeden Fall interessant, diese Selbstgerechtigkeit, ne, die folgt einfach aus Unwissen, denke ich. Und wir haben ja diese Leistungsgesellschaftsideologie überall in uns reingefressen, dass die Leute das auch wirklich glauben. Ne, die glauben ja wirklich, also wir jetzt und ihr und In-Group und Out-Group und dann gibt's diese Erzählungen, ja. Aber wie gesagt, ja. 95% der Leute wissen nicht, was Treuhand ist. Naja, okay, dann klicken wir hier erstmal rein.
Na? Und dieser große blaue Block, die AfD, Herr Lochthofen, das ist das, was sich viele eigentlich nicht so immer noch nicht, obwohl es so vorausgesehen war, so erklären können, warum die Menschen in Sachsen und Thüringen so gewählt haben. AfD und BSW, zwei Parteien, die an den Rändern sind.
Wie viel Zeit haben wir hier? Stunde? Zwei? Ich glaube, es ist ein deutlicher Stinkefinger eines Großteils der Ostdeutschen an die Westdeutschen. Das heißt, man ist nicht einverstanden. Man stellt ja selbst die Systemfrage, wie am Ende der DDR, ist das überhaupt sozusagen das Deutschland, was wir gerne hätten? Die neuen Bundesländer haben in den 35 Jahren ja nicht fertiggebracht, wesentlich zur sozusagen Prosperität der Bundesrepublik beizutragen. Sie werden immer noch alimentiert. Es gibt kein Land, was ein Geberland ist. Das heißt, sie sind immer noch weit unter dem. Das heißt, alles, was da passiert, wird bezahlt vom westdeutschen Steuerzahler. Und der muss sich das jetzt anschauen, der ja, sag ich mal, über viele Jahre sich sehr mäßig verhalten hat. Immer in der Mitte, immer Stabilität, immer im Westen verankert, immer in der Europäischen Union, weil man natürlich weiß, wo Deutschland sein Geld verdient. Das wissen viele im Ostdeutschland nach 35 Jahren noch nicht. Und aus diesem Grunde sind sie bereit, Dinge abenteuerlich zu machen, die normalerweise, also einmal diese, erst Ausländer-Raus-Partei zu wählen oder die Putin-Hilf-Partei zu wählen. Das ist wirklich, sag ich mal, Abenteuer.
Ja, also
35 Jahre. Ich würde sagen, der Westen ist immer noch nicht im wiedervereinigten Deutschland angekommen.
Ja, es ist wirklich interessant. Also ich würde erstmal argumentieren, die was da völlig verloren geht, ist ja, Westdeutschland wurde ja extrem gepampert. Nachdem die Mauer gebaut wurde, spätestens, ne, dann wurde sozusagen von außen durch die Alliierten reingesteckt. Und in Ostdeutschland war ja das Gegenteil der Fall. Da wurden ewig lang Reparaturzahlungen an die Sowjetunion abgegeben und alles wurde ausgeschröpft. Des Todes. Ne? Das sind erstmal zwei Riesenunterschiede. Und dann die Volkswirtschaften miteinander zu vergleichen, ist halt wirklich einfach selbstgerecht. Und ja,
vor allem sind ja auch viele westdeutsche Länder Nehmerländer, ja. Es ist ja nicht so, als ob, also im Prinzip sind nur Bayern und Baden-Württemberg Geberländer. Und zwar regelmäßig. Alle anderen sind natürlich Nehmerländer, weil es überall in Deutschland Probleme gibt.
Und wir hatten ja jetzt gerade dieses, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ne, gerade Ruhrpott und so ist interessant. Für so ein, ja, da geht die Industrie krachen und dann, was passiert dann, ne? Ich würde erstmal argumentieren, grundsätzlich sehe ich auf dem Level der des Marketings eigentlich nur den Unterschied, dass Ostdeutschland konservativ AfD gewählt hat und Westdeutschland wählt großteilig einfach konservativ die Union. Aber für mich ist das fast das Gleiche. Also im Wesentlichen, das eine ist sozusagen einfach nur ein bisschen vulgärer, so würde ich sagen. Aber im Kern ist die Union auch menschenfeindlich. Also und sie machen ja auch mehr oder weniger mit bei dem, ich hacke hier auf Ausländern rum oder ich hacke hier auf irgendwelchen auf Menschen rum, die von Armut betroffen sind und so weiter und so fort. Was die Leute.
Meistens ist es ja die gleiche Gruppe, deswegen ist es so leicht, auf beide rumzuhacken.
Ja. Natürlich.
Arme Migranten.
Korrelieren sowieso.
Doppeltreffer.
Natürlich, arme Migranten. Doppeltreffer. Beste Leben, ja. Ich würde argumentieren, was hier das Problem ist, ist einfach grundsätzlich die Bildungslücke, was jetzt das überhaupt bedeutet mit dem Neoliberalismus. Wenn man sich jetzt fragt, okay, ich habe hier eine Industrie, die geht jetzt langsam krachen, dann habe ich da Menschen, die sind übrig und die finden keine Jobs mehr. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet doch einfach nur, es gibt hier eine Volkswirtschaft und sie ist offensichtlich dazu gedacht, Mehrwert zu erzeugen, der wird abgeschöpft und geht in irgendwelche Industriezweige. Sobald, warum auch immer, zum Beispiel weil die Bodenschätze ausgesaugt sind, diese Industrie krachen geht, sind da immer noch diese Menschen. Die könnten prinzipiell für sich selber sorgen, Läden aufmachen, hin und her, Handel betreiben, eine Infrastruktur am Laufen halten. Was sie aber nicht mehr schaffen ist, so viel Mehrwert zu erzeugen, dass davon was abgezapft werden kann. Das heißt, im Sinne des Neoliberalismus ist dieser Bereich und diese Menschen sind dann wertlos. Für sich selber subsistent zu Kreislaufwirtschaften wäre möglich, ist aber nicht vereinbar mit dem kapitalistischen Dogma, dass da Profite erwirtschaftet werden müssen. Das ist der Grund, warum es nicht funktioniert. Wenn man also in Ostdeutschland vorsätzlich auch noch die Dinge, die da sind, kaputt macht und auch unten runtergedrückt lässt und über Jahrzehnte lang sozusagen den Leuten erzählt, ja, das ist halt einfach, ihr seid nicht wirtschaftlich, ihr wisst nicht, wie ihr arbeiten könnt und so, ihr seid zu blöd. Das ist wirklich, also da erkenne ich einfach nur die dreiste Fratze der Ignoranz, ob des eigenen Unverständnisses, wie Kapitalismus überhaupt funktioniert. Und solche Wirtschaftsexperten sind das beste Beispiel dafür, dass sie einfach gar nicht checken, woher jetzt eigentlich ihr eigenes Privileg kommt. Die verstehen das gar nicht.
Ja, ich meine, ich hatte ja auch schon mit Westdeutschen zu tun. Und dann sage ich immer, also meine Lebenshaltungskosten steigen, aber mein Lohn steigt nicht. Und dann sagen sie immer, ja, aber im Vergleich zu den westdeutschen Lebenshaltungskosten geht es ja gar nicht so hoch. Und dann gucke ich mir mal die Preise im Laden an, dann gucke ich mir die gestiegenen Mieten an. Ich bezahle ja jetzt 50% mehr als noch vor einigen Jahren an Miete. Im gleichen Ort übrigens. Und dann sage ich mir, nee, einfach nein. Ja, also dieses Argument ist einfach nur strunzdoof, ja?
Ja.
Und ich glaube, es ist natürlich auch dieses Bauchgefühl in Ostdeutschland von Ungerechtigkeit, von zu kurz gekommen sein, vor allem der Menschen, die zurückgeblieben sind. Und das kann man natürlich belächeln und von oben herab und sagen, naja, aber das ist keine Ausrede dafür, AfD oder BSW zu wählen. Von der Idee jetzt zu erzählen, Sarah Wagenknecht sei eine Putin-Puppe, halte ich auch nicht viel. Das wird der Komplexität dieses Problems, was Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei aufgreift, nicht gerecht, aber dazu komme ich gleich noch. Was ich sagen will ist, also wenn du den Ostdeutschen die Möglichkeit nimmst, sich selber eine Zukunft aufzubauen, indem du ihnen die Arbeitsplätze wegnimmst, indem du ihnen die Möglichkeit wegnimmst, selber bezahlbar Wohnraum zu schaffen, weil du das ganze Land aufkaufst, beziehungsweise die ganzen Wohnblöcke und dann teuer vermietest, 30 Jahre später, wo die Ostdeutschen selber nicht mehr drin leben können, sondern irgendwelche Westdeutschen kommen und da dann in Leipzig schön leben können und so, solche Späßchen. Naja, dann musst du dich nicht wundern, dass nicht nur die Generation, die die Wende mitgemacht hat, frustriert ist, sondern dass vor allem die Nachwendekinder schwer frustriert sind, weil sie nicht verstehen, dass wenn sie immerzu erzählt bekommen, wir leben hier in einem Land, ja, wir sind alle gleich, dann trotzdem erleben, dass sie weniger Lohn bekommen, dass sie trotzdem die gleichen Lebenshaltungskosten haben, aber dass sie auch weniger Zukunftsperspektive haben, dass es ihnen praktisch unmöglich gemacht wird, wenn sie nicht von ihren Eltern irgendein Haus erben, und das ist in Ostdeutschland eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie niemals ein Haus besitzen werden. Und wir können natürlich darüber reden, ob das notwendig ist, ein Haus zu besitzen oder nicht. Aber diese Ungerechtigkeit ist halt da. Und das hast du zunehmend natürlich auch in westdeutscher Gesellschaft, aber in einem viel geringeren Maße. Ja, also da wird es eine ganze Generation geben, die kräftig von ihren Babyboomer-Eltern erben werden. Und das ist in Ostdeutschland halt nicht so. Und deswegen hast du gerade bei den Jüngeren 18 bis 24 diese hohen Wahlergebnisse für die AfD.
Und also ich finde, was wir ja auch beobachten, ist, es geht nur um gefühlte Realitäten. Es geht ja nicht um Fakten. Wir leben ja gar nicht in dieser Zeit, wo irgendwie Fakten was entscheiden. Weil wenn Fakten was entscheiden würden, hätten wir auch nicht Olaf Scholz als Kanzler. Das ist unmöglich in einer Welt.
Es ist ein bisschen ein Mix. Weil es ist ja Fakt. Ja. Es ist ja Fakt, dass in Ostdeutschland weniger vererbt wird. Es ist Fakt, dass nach der Wende nicht so viel Vermögen aufgebaut werden konnte, weil alle ihren Job verloren haben. Es ist Fakt, dass uns eine große Altersarmut droht. Vor allem auch in Ostdeutschland. Das sind alles Fakten. Und dazu kommt natürlich auch dieses Gefühl, dass nichts gegen diese Fakten unternommen wird.
Mhm. Ja, und dieses Gefühl ist sozusagen aber eine diffuse, also es gibt eine breitflächiges, diffuses Gefühl von Unzufriedenheit. Und wenn es diffus ist, dann kann man sozusagen alles reintun als jemand, der populistisch ist. Und dann kann man sozusagen, man muss es gar nicht konkret aussprechen, ne? Man muss nur sagen, was weiß ich, jetzt mal den anderen es zeigen. So irgendwas, wo jeder was reininterpretieren kann. Ach ja, genau, ja, das klingt gut so. Und das ist natürlich viel einfacher. Und wir wissen ja quasi eigentlich, in Zeiten der Attention Economy spielt die Attention Economy das Game. Na, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum es so ist, wie es ist. Die negative Gefühle haben diese hohen Response-Flanken im menschlichen Gehirn, und die triggern einfach schneller in der Attention-Economy und erzeugen mehr Traffic. Mhm. Und je öfter man irgendwas wiederholt, desto mehr bleibt es einfach hängen. Das ist das Prinzip Werbung und das Prinzip Spam einfach durchgespielt. So.
In diesem Sinne hat Lochthoff durchaus recht. Das ist ein großer Mittelfinger der Ostdeutschen gegen die Westdeutschen. Wenn sie AfD und BSW wählen, tatsächlich, und das zeigen die Nachbefragungen in Sachsen und Thüringen, wird die AfD zunehmend als Partei wahrgenommen in den ostdeutschen Ländern, die sich für ostdeutsche Interessen einsetzen. Das war mal die linke Partei.
Ja.
Das hat die AfD als Inhalt völlig aufgefressen. Ja. Es gibt keine andere Partei, die so hohe Zustimmungswerte haben, wenn es um die Frage geht, vertritt eine Partei die Interessen der Ostdeutschen. Das ist die AfD.
Und das ist ein reiner Marketing-Effekt, ne?
Und dann
ist nicht so, dass sie es
die
tun.
Idee von einem Mittelfinger gar nicht so falsch. Alle anderen Sachen, die er gesagt hat, sind total richtig. Aber natürlich ist es totaler Marketing-Gag. Das war auch bei der Linken ein Marketing-Gag.
Ich würde ja auch argumentieren, dass das im Prinzip, also dieses Gefühl sozusagen, ja, wir probieren mal was aus und so, und wir scheißen eben drauf, ist es eh so, wenn du ein epigenetisch vererbt hast, ja, eigentlich spielt es keine Rolle, was du wählst, es ist sowieso egal, neoliberale Doktrin spart hier eh alles kaputt, und früher oder später, es lohnt sich ja auch nicht, irgendwas zu machen, weil du ja nichts davon hast, du kannst ja unmöglich Wohlstand aufbauen, selber in Ostdeutschland, weil du einfach die ganze Zeit prekär beschäftigt bist und da unten gehalten wirst. Das sind zwar Sachen, die sozusagen wahrscheinlich gar nicht so analytisch vorliegen als Wissen, aber trotzdem einfach beobachtet werden können. Ne? Die Korrelationen liegen rum und alle sehen irgendwie, dass es scheiße ist und dass es auch nichts ändert, ob wen man jetzt wählt oder so. Und das, was mich jetzt, also in der letzten Zeit, gerade in den letzten paar Tagen, was ich wirklich gut beobachten konnte, ist, dass in diesen westdeutschen Medien, weil im Prinzip sind alle unsere Medien ja westdeutsch, diese diese, wie soll ich sagen, diese Empörung darüber herrscht, dass es Leute gibt in Ostdeutschland, die ganz offen sich dafür aussprechen, eigentlich haben sie kein Problem mit einem Führerprinzip und eigentlich hätten sie auch kein Problem mit so faschistischen Richtungen und Tendenzen, ne? Und das Ding ist, ich würde argumentieren, diese Empörung ist schon wieder, also die richtet sich einfach aufgrund so einer Erhabenheit von oben herab, denn ich sehe, wie gesagt, bei der CDU eigentlich keinen Unterschied dabei. Die haben alle dieses Leistungsprinzip gefressen, sie sind alle menschenfeindlich. Und eigentlich würde ich sagen, was wir beobachten können in den letzten 30 Jahren, ist das Resultat der verfehlten konservativen Politik im Allgemeinen. Konservative Politik hat genau das gemacht. Helmut Kohl himself, ne, hatte ja damals in den 90ern, wo sie sich überlegt haben, okay, wir müssen das jetzt machen, jetzt ist Wiedervereinigung und so, hatte diesen 10-Punkte-Plan und alle haben gesagt, okay, wir müssen es langsam machen, wir müssen Ostdeutschland langsam angleichen, wir müssen uns Zeit lassen und so. So, das Problem war aber, Helmut Kohl, weil er ein konservativer Politiker ist, hatte übelst den Struggle. Er hatte Korruptionsvorwürfe ohne Ende und es war alles scheiße, weil er ist ein CDU-Politiker, er war halt einfach ein Lappen. Also musste er Folgendes machen, er musste, weil nächstes Jahr, ne, war Bundestagswahl, er musste auf die Tube drücken und so schnell wie möglich Populismus betreiben. Er ist nach Ostdeutschland gegangen und hat den Leuten erzählt, was sie hören wollten. Alles Hauptsache, er wird wieder gewählt. Ne? Alles lenkt davon ab, dass er ein korruptes Arschloch ist. Dann hat er auch seinen 10-Punkte-Plan ignoriert und gesagt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich den freien Markt, bla bla bla. Und es gab ja sozusagen die zwei Versionen, was die Treuhand werden soll. Ne? Es gab die ostdeutsche Version, die gesagt hat, wir müssen jetzt hier mal die volkseigenen Betriebe vergesellschaften am besten, im besten Fall vergesellschaften, aber auf jeden Fall langsam die Volkswirtschaften mit verantwortungsbewusstem Handeln so aneinander nähern, dass die Menschen hier noch eine Überlebenschance haben. Und die westdeutsche Version hat sich durchgesetzt, nämlich neoliberale Doktrin. Die größten Player kriegen hier für einen Apfel und ein Ei Produktionsmittel und können damit machen, was sie wollen. Und das ist CDU-Politik, ne?
Ja, es ist ja nicht nur diese Marktpolitik. Ich möchte an der Stelle mal kurz, ich habe noch einen Clip mitgebracht. Ich wollte ja nicht so viele Clips mitbringen, aber ich finde, das passt ganz gut. Medienwirkungsforschung, gucken wir uns den mal an.
Medienwirkungsforschung, okay.
Bundesebene keinen Vertreter habe, dem ich mehr wirklich gerne zuhöre und dem ich von ganzem Herzen vertrauen kann.
So wichtig wäre es, die Ausländerpolitik ein bisschen zu reformieren, ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Was ist noch wichtig? Die ganze Sache mit dem Bürgergeld sollte vielleicht auch nochmal ein bisschen überarbeitet und durchdacht werden.
Theoretisch müsste man eine Neuwahl machen. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob die von vielen noch vertreten wird, aber wenn ich unseren Herrn Scholz sehe, ich weiß nicht, ich kann ja immer nicht so richtig, es ist immer so, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Es ist für mich kein Chef.
Also, ja. Natürlich hat der letzte Mann recht. Olaf Scholz ist Angela Merkel 2.0. Nur das Problem ist, in Zeiten der Polikrise brauchst du einen Helmut Schmidt. Und nicht ein Olaf Scholz. Was wir gekriegt haben, ist ein Olaf Scholz. Ja. In einer Phase, in der wir Helmut Schmidt bräuchten. Er ist keine Führungspersönlichkeit per se an sich. Aber das lassen wir mal beiseite. Im Prinzip haben hier zwei von drei Leuten nur das wiedergegeben, was in der letzten Zeit immer wieder in den Nachrichten war. Migration, Bürgergeld, Olaf Scholz. Es ist im Prinzip nur Medienwirkungsforschung, die hier betrieben wird. Ja, also wenn Westdeutsche von oben herab auf die Ostdeutschen gucken, die angeblich kein Problem damit haben, so ein Führerprinzip zu haben, was ich ja grundsätzlich auch bestreite, weil wenn die Ostdeutschen gefragt werden, dann sagen sie, also wir wollen schon Demokratie. Nur die Demokratie, wie sie jetzt ist, funktioniert halt nicht für sie und so generell. Weil sie keine Probleme löst. Und da sind wir dann wieder bei der Frage, wie sollen das aussehen? Und da gebe ich dir recht. Die CDU macht ja nichts anderes. Die redet permanent davon, dass der Staat und die Politik hier Kontrolle zurückbekommen muss über die Außengrenzen, wo wir eigentlich, was die Statistik angeht, eindeutig sehen können, dass die Zahl der Asylbewerber hier kontinuierlich zurückgegangen ist und mittlerweile so um die 100.000 im Jahr 2024 sich bewegt. Und man eigentlich damit ein Problem hat, dass die Leute, die hier sind, nicht versorgt werden können. Was wiederum nichts mit Migration und Asylpolitik zu tun hat, wie diese Frau hier sagt, sondern nur damit zu tun hat, dass wir strukturell ein Problem haben in der Infrastruktur, Wohnungsmarkt, Bildungspolitik. Es fehlt überall an Menschen und es fehlt überall an Geld.
Also
im Prinzip sind das die Vorläufer des demografischen Wandels und der Tatsache, dass der demografische Wandel mittlerweile zusammen auf die schwarze Null und die Schuldenbremse trifft, und zwar mit voller Wucht. Und in dieser Zeit gibt es nur ein Medientheater um populistische Selbstdarsteller wie Friedrich Merz, die nur das aufgreifen, was die AfD schon vor 5 Jahren gesagt hat. Und das ist gefährlich, weil die Leute dann sich denken, naja, wenn Friedrich Merz das schon sagt, dann ist die AfD damit ja eigentlich, hatte sie ja die ganze Zeit recht. Damit ist sie legitimiert. Und damit denken sich die Bürger, also alles andere, was über die AfD erzählt wird, ist doch Schwachsinn. Alle haben gesagt, das ist eine radikale rechte Partei, die ist gegen die Demokratie, nur weil sie was gegen Flüchtlinge tun wollte. Aber jetzt erzählt mir Friedrich Merz von der Mitte Demokratischen Partei genau das Gleiche, was die AfD vor 5 Jahren erzählt hat. Also ist das Unsinn, was die Leute über die AfD sagen? Das ist die Denke im Kopf der Leute dann. Die wollen eigentlich nur das, was Friedrich Merz auch will. Also kann das gar keine so falsche, undemokratische Partei sein. Also wähle ich die AfD.
Also genau, also da wird einfach das Overton-Window so lange verschoben. Ne? Das hat die AfD ja sehr gut gemacht. Ich weiß noch...
Naja, das haben alle anderen mitgemacht. Es ist ja nicht so, als ob die AfD diese Leute gezwungen hat.
Nee, alle anderen machen mit. Wegen der Attention-Economy und dem, ich nenne es mal Evolutionsdruck im Wettbewerb, sich einfach dem lokalen Gradienten so weit anzupassen, das weiterzumachen. Weil was ja nicht passiert ist, finde ich, man müsste sagen, Moment mal, das Problem sind nicht die Menschen. Das Problem ist die Verwaltung, erstens. Sie kriegt es nämlich offensichtlich nicht hin, Leute hier einfach mal machen zu lassen. Ne? Es ist ja nicht so, dass Menschen nicht arbeiten wollen oder so, oder dass Menschen nicht arbeiten können oder so, sondern es wird ihnen nicht erlaubt. Schlichtweg nicht erlaubt. Es gibt einfach ein Riesenproblem in der Zettellogik der Verwaltung und sie versagt auf allen Ebenen. Du siehst es auch, der demografische Knick ist eine Tatsache, die ist lange bekannt. Die Verwaltung, ich würde sagen, auf höchster Ebene die Regierung, ist ja eine große Verwaltung, kriegt es nicht hin, damit umzugehen. Was runterkleckert nach in die Öffentlichkeit, ist die Geschichte konservativer Erzählungen, die natürlich immer den Trugschluss machen, nicht ist das irgendwie die Ursache des Problems in der Verwaltung zu suchen, sondern es irgendwo unten zu suchen. Und niemand greift diesen Talking-Punkt sozusagen auf, dass es vielleicht irgendwie ein systemisches Problem ist. Und aber dass es vielleicht auch irgendwas mit Kapitalismus zu tun hat.
Ja, aber dann sind wir an dem Punkt übrigens auch wo ich sage, dieses Ergebnis in Sachsen, Thüringen und dann auch in Brandenburg hat nicht nur Ursachen mit dem aktuell um sich schlagenden Populismus, der Tatsache, dass die AfD hier alle vor sich hertreibt, wie Parteien, so auch Medien, sondern auch auf Landesebene politische Entscheidungen der letzten 30 Jahre. Wie zum Beispiel über mehrere Jahrzehnte keine Azubis auszubilden in verschiedenen Verwaltungsebenen, weil man ja sparen wollte, ja, weil man ja Austerität betrieben hat. Das hat doch die Verwaltung tatsächlich personell ausgezehrt.
Alles konservative Politik.
Alles konservative Politik, die aber übrigens von allen Parteien mitgetragen wurde. Auch von der Linken. Und deswegen würde ich sagen, es ist nicht nur eine Entscheidung gegen die Linken im Raum dieses Populismus, in dem sie keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Es ist einfach auch ein Ergebnis schlechter Politik, die die linke Partei in Ostdeutschland gemacht hat im Rahmen ihrer Regierungsbeteiligung. Da sind sie zu viele Kompromisse eingegangen. Da waren sie zu realpolitisch. Da haben sie zu wenig dagegen gehalten. Das ist ja etwas, was die SPD und die Grünen jetzt in der Ampelregierung auch erleben. Sie machen andauernd Kompromisse Richtung FDP und deren neoliberaler, konservativer Finanzpolitik.
Ja.
Und gehen dabei krachend baden. Dass die FDP nebenbei auch bestraft wird, ist natürlich noch ein Schmankerl. Aber fürs Parteiensystem ist es, und für die Demokratie ist das, was da abgeht, wirklich absolut brandgefährlich. Weil alle drei Parteien hier baden gehen.
Die FDP opfert sich gerne. Die FDP opfert sich gerne. Sie opfert sich gerne für den für den Putsch, den in der nächsten Bundestagwahl uns vor, einfach bevorsteht, dass dann sozusagen das klar konservativ.
Das tun sie absolut nicht. Sie wollen unbedingt im Bundestag sitzen. Ja, es ist ja nicht so, als ob die FDP, also die haben ein großes Trauma. Das Trauma nennt sich Abwahl 2013. Das haben sie nie verwunden. Die Tatsache, dass das jetzt wieder ansteht, 2025, jagt ihnen wirklich Angst vor Gott in die Gebeine. Ja, das wollen sie nicht erleben.
Aber
sie
garantiert
sind so egoistisch, dass sie wirklich denken, diese Republik funktioniert nicht ohne sie.
Also 100 pro lohnt es sich trotzdem für sie monetär, diesen Scheiß durchzuziehen und irgendwie False Flag Operationen artig angeblich Regierungsbeteiligung zu machen und dann nichts anderes als Sabotage zu liefern und irgendwelche Dokumente zu leaken und zusammen mit der Bild-Zeitung und den und der Union irgendwie was weiß ich Heizungsdrama medial zu konstruieren und solchen Scheiß. Ich meine, das ist doch offensichtlich, dass das ist alles irgendwie
ja, aber dafür werden sie ja zum Glück nicht belohnt, ja. Also die Idee dahinter ist ja
in
tatsächlich...
In Silongran vielleicht schon.
Die Idee dahinter war bei der FDP immer, sich selber so darzustellen, als ob sie die Vorkämpfer für Liberalismus auch in der Bundesregierung sind. Gegen übermäßige Interventionen des Staates und linke Ideen.
Das ist das Marketing.
Das ist das Marketing. Nur dieses Marketing kommt nicht an. Sie haben absolut in der Wählerschaft, die sie gewonnen haben 2021, und das waren vor allem die jungen Wähler, die darauf vertraut haben, dass sie wirklich was machen im Bereich Digitalisierung, Start-up, Innovation, Zukunftsentwicklung für junge Menschen, dass da was passiert. Nur haben diese Wähler nicht verstanden, dass die FDP mit der Finanzpolitik, die sie betreibt, nämlich schwarze Null und Austerität, das niemals erfüllen kann. Jetzt hatten wir gerade vor wenigen Tagen tatsächlich, dass in Hessen die Bahn nicht mehr fahren konnte, weil es irgendeinen technischen Digitalisierungsfehler gab. Die Bahn funktioniert hier in ganz Deutschland nicht mehr, weil Digitalisierung nicht schnell genug vorangetrieben wird. Und wer ist denn für Digitalisierung zuständig? Wer ist denn auch für die Deutsche Bahn verantwortlich? Ein FDP-Politiker. Und erstaunlicherweise zeigt die FDP aber immer mit dem Finger auf andere.
Na klar. Also ich denke.
So waren wir stehen geblieben zu Ostdeutschland.
Wir waren erstmal stehen geblieben noch bei Marketing, wo du das gerade sagst. Für mich ist das ja so, ich nenne das mittlerweile den Tinder-Effekt. Ich erkläre es kurz. Für mich ist das so, wenn jetzt jemand nach einem Jahr Tinder-Nutzung enttäuscht wäre, dass er nicht die wahre Liebe gefunden hat, obwohl er doch so viele Sexpartner bei Tinder gefunden hat, dann würden ihm alle Naivität unterstellen und sagen, ja, Moment mal, bei Tinder geht's doch gar nicht um die wahre Liebe.
Er soll ja mal froh sein, dass er jemanden gefunden hat, um Sex zu haben.
Aus irgendeinem Grund glauben aber und möchten die Leute aber unbedingt glauben, dass es bei Politik tatsächlich darum geht, was die Politiker einem versprechen. Dabei weiß immer jeder, es ist eine Binse, dass Politiker professionelle Lügner sind und diese Geschichten, die sie erzählt werden, nur gut schmecken sollen, wie ein GPT-Output einfach nur gut klingen soll. Aber das ist alles, was da optimiert wird. Das heißt, wir haben irgendwie dieses starke, starke Verlangen in der Menschheit drin, doch bitte jetzt mal Wahrhaftigkeit zu erleben und Leuten das abnehmen zu wollen. Ganz dringend die Geschichte zum Beispiel vom Kapitalismus zu glauben zu wollen, dass es jedoch tatsächlich darum geht, dass am Ende es besser wird für Menschen. Und diesen Zahn, solange wie der nicht gezogen ist, funktioniert dieses Theater, was da gespielt wird. Und die FDP ist ja meiner Meinung nach noch, also die CDU zeichnet sich dadurch aus, dass sie Opportunisten sind und korrupt sind. Und die FDP zeichnet sich dadurch aus, dass sie ganz offiziell korrupt sind. Sie sagen selber, wir sind hier für irgendwie Unternehmer und wir machen das mit den alles, was für die Reichen gut ist, machen wir. Und das sagen die mehr oder weniger auch. Das heißt, sie haben zwei Funktionen. Einmal Korruption, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, und die ganze Zeit neoliberale Propaganda über die Staatsmedien, wenn sie mal ein Mikrofon vor die Fresse bekommen, auch noch abzugeben und die ganze Zeit so einen Müll über irgendwelche unsichtbaren Hände zu erzählen und so. Das ist ihre Funktion. Und das machen sie super. Alles andere, dass Leute natürlich darauf reinfallen, vor allem Junge, weil sie ein freshes Marketing haben von wegen, ja, Digitalisierung und Internet und Cyber und so, das ist natürlich alles lächerlich. Das kann man ihnen aber nur dann glauben, wenn man...
Ja, aber du kannst ja den jungen Leuten nicht vorwerfen, dass sie noch glauben, ja.
Nee,
also die haben bloß den Punkt des Zynismus und des Misstrauens noch nicht erreicht, wie viele andere, zum Beispiel du und ich. Ich möchte nur darauf hinweisen, das funktioniert halt alles auch nur als Gesellschaft und menschliches Zusammenleben, wenn du ein Grundvertrauen nicht nur in die Politik hast, sondern in die Gesellschaft an sich und in die Gemeinschaft und die Menschen, die dich umgeben. Das brauchst du erstmal, um überhaupt zu funktionieren als Gesellschaft und auch als Staat. An sich ist also, Vertrauen also nicht schlecht. Und für das Überleben der Demokratie ist es absolut notwendig, dass du auch Vertrauen und Glauben daran haben musst und kannst, dass die Politiker, die du wählst, wenn sie dir versprechen, sie werden sich um deine Probleme kümmern, wenigstens in dem Moment, in dem sie es versprechen, das auch so meinen. Ja, ich meine, tatsächlich gehen wir jetzt aktuell dazu über, Politikern generell nicht mehr zu glauben, wenn sie irgendwas sagen oder irgendwas versprechen. Das sehe ich jetzt schon kommen Richtung Wahl 2025. Es gibt ja auch viele, die gesagt haben, also ich habe CDU gewählt und 50% wohl der Wähler der CDU in Sachsen und Thüringen, die haben nur CDU gewählt, damit AfD nicht stärkste Kraft wird. Das ist jetzt auch keine breite Vertrauensbasis in das Können der CDU, sondern das ist eine Protestentscheidung dieser CDU-Wähler gegen die AfD. Ja, weil keiner mehr wirklich daran glaubt in der aktuellen Zeit, dass Demokratie oder diese Politiker ihre Probleme noch lösen können. Auf lange Sicht, wenn sie das tatsächlich nicht können, wird es grundsätzlich zu einem Problem für die Demokratie und den Staat an sich. Also irgendwann müssen wir wirklich anfangen, mal die Probleme zu lösen. Und die tiefgreifenden Probleme sind übrigens nicht die Migration.
Nee, natürlich nicht.
Das sind die Wohnkrise, die Bildungskrise, die Demografie, Verkehrsprobleme, also öffentlicher Verkehr, unterbesetzte Verwaltung, grundsätzliche Ungerechtigkeit in diesem Land aufgrund der Tatsache, dass wir also ein ungerechtes Steuersystem haben. Also da könnte man viele, viele Themen nennen, an die nicht angegangen wird. Und Politik aktuell in der populistischen Zeit und vor allem die CDU macht das ja auch in der Vergangenheit immer mal gerne, sich ein einfaches Thema zu suchen und zu sagen, also das lösen wir jetzt und dann sind wir die großen Helden und werden wir für die nächsten 20 Jahre gewählt. Aber diese Zeit ist, glaube ich, auch vorbei. Ich habe das in sehr guten Podcast gehört. Es war ein englischer Podcast, der hat mal auf die Wahlen in Ostdeutschland geguckt und die deutsche Politik an sich. Schadet ja immer nicht, mal Leute zu hören, die eine andere Sicht auf Deutschland und die Politik haben. Und da war so der Grundkonsens, dass wir jetzt mittlerweile in westlichen Demokratien zu der Phase vorgeschritten sind, in der Wähler den Politikern zwar ein Anfangsvertrauen geben, dieses Vertrauen in die Problemlösung sich aber rapide aufzehrt. Das war vor 10, 20 Jahren anders. Das heißt, du musst jetzt schnell zeigen, dass du ein Problem lösen kannst. Sonst bist du sehr, sehr schnell weg. Also selbst wenn Friedrich Merz jetzt gewählt wird, aber die Probleme nicht lösen kann, und das ist nur dieses oberflächliche Problem Migration, die tieferen Probleme werden ihn dann überfordern, wird er auch sehr, sehr schnell wieder als Kanzler weg sein.
Also erstmal würde ich sagen, es gibt überhaupt kein messbares Problem mit der Migration. Ne? Also das würde ich würde den Leuten das erstmal absprechen. Ich würde die Medien.
Ich habe ja die Zahl genannt, ich glaube es auch nicht, aber es ist jetzt das Medienwirkungsthema, das alle
anderen. Richtig, wegen also Attention Economy. Aufhaben. Aber das ist eine Hyperrealität, die emergiert einfach aus der Attention Economy. Ja. Ich denke, was eigentlich das Problem des Staates im Moment ist, oder nicht im Moment, sondern eigentlich immer, die haben eine Kennzahl, die sie versuchen zu optimieren, nämlich sowas wie Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt. Und sie tun es über Privathacking. Sie tun es über richtig einfache, schnelle Schritte, die jetzt im nächsten Jahr oder im nächsten Quartal diese Zahl grün machen und größer machen. Was wir beobachten können, ist hingegen, was es eigentlich bräuchte, wäre irgendwie Strategien, die auf einer größeren Zeitskala stabil funktionieren. Ich habe jetzt gestern erst eine Doku gesehen über Freiburg, wo jemand über Jahre versucht hat, pestizidfrei zu arbeiten. Also der Bürgermeister dort hat erst in einem ersten Schritt die Stadt pestizidfrei gemacht, als sozusagen, wir machen hier überall wilde Wiesen hin und wir mähen das nicht mehr weg. Und wir machen jetzt mal das mit den Pestiziden weg. Jetzt sind sie so, also in the long run ist die Idee, den kompletten Bereich dort pestizidfrei zu machen und was weiß ich, die Weinreben, dass die jetzt auch pestizidfrei arbeiten und so. Und das funktioniert relativ gut, aber es dauert halt länger. Das ist etwas, was, wenn man das richtige Personal in Anführungsstrichen da mal hat und jemand das auch durchziehen will, das auch funktioniert, offensichtlich in Freiburg zumindest, ne? Wir wissen alle, es gibt, glaube ich, ist das in Münster oder in Aachen oder so, wo sie angefangen haben, wenn jemand, also das Grund und Boden sozusagen mit einem Vorzugsrecht an den Staat wieder abgegeben wird.
Ja, das gibt's also das eigentlich sozusagen, okay, also wenn du als Gemeinde, ne? Wenn du als Gemeinde, Land oder Bund Eigentum an Grund und Boden verkaufst, vor allem als Gemeinde und Kommune, hast du so immer irgendwie noch in den Notarverträgen drin Vorkaufsrecht hat bei Weiterverkauf die Gemeinde, Kommune etc. pp.
Mhm. Und dann wird es nicht gemacht, weil keine Kohle da ist wahrscheinlich.
Ja. Aber okay, das ist ja was anderes. Das steht ja nicht in dem Vertrag drin.
So, ein anderes Beispiel, was riesig ist, meiner Meinung nach, also Bildung klammere ich jetzt mal aus, weil das sowieso, das ist eine Farce. Also Bildungspolitik ist eine Farce, da habe ich gar keinen Bock drüber zu reden, das ist einfach nur ein Trauerspiel. Das andere Ding ist eigentlich Energiepolitik. Ich habe jetzt letztens erst das Buch fertig gelesen von Claudia Kempfert vom letzten Jahr oder von vor 2 Jahren, als das rauskam. Ich glaube letztes Jahr. Und sie macht da relativ gut diesen Punkt auf. Eigentlich wäre es schon längst möglich gewesen, dass wir kommunal, dezentral Leute und Leute sozusagen sich selber zusammensammeln würden und dezentral ihr Energiehaushalt managen würden, auch viel mehr über Erneuerbare. Und das wäre viel besser gewesen für alle Beteiligten. Und es gibt ja Vorzeigebeispiele auch in Deutschland, wo das super ist. Die haben überhaupt kein Problem mit irgendwelchen angeblichen Energiekrisen und so. Und in the long run hat uns das mehr oder weniger auch abhängig gemacht von, also das, was schon immer alle sagen und prognostizieren, es macht uns abhängig von irgendwelchen Scheißdiktatoren, ob das jetzt Putin ist, ob das irgendwelche Saudis sind, völlig egal. Es sind alles irgendwo, oder USA, völlig egal, Fracking-Gas, ne? Und auch da, also bei all diesen drei Sachen, die ich jetzt genannt habe, ist es grundsätzlich konservative Politik, die das verhindert. Und das wird nicht ausgesprochen. Und es zieht sich einfach wie ein roter Faden durch, die letzten 70 Jahre, mehr oder weniger, konservative Politik macht alles schlechter und saugt alles raus aus den Leuten und hinterher gibt sie irgendeine Ablenkung und sagt, guck mal da ist der Feind oder so. Und wenn ich sehe, sozusagen Helmut Kohl hat die Scheiße mit der Wende verbockt, jetzt haben wir irgendwie Merkel 16 Jahre gehabt, die hat die Scheiße mit der Energiewende verbockt. Ich meine, okay, Schröder war nicht unschuldig, ne? Der Wichser hat sich sozusagen hingestellt und ist ein hochgradig korruptes Arschloch, völlig klar. Aber Merkel hat bewusst den Altmaier-Knick gemacht, ne? Wir hatten vorher jemanden in dem Ministerium sitzen, der wollte das durchziehen, der wurde da rausgeekelt und durch Altmaier ersetzt, der dann die Agenda voll durchgeknüppelt hat, von wegen, wir machen das jetzt alles wieder rückgängig hier mit diesen bescheuerten Erneuerbaren, verpisst euch mal, wir machen jetzt hier wieder fossil und RWE und die ganzen großen Konzerne, die dürfen jetzt hier wieder ihren Markt sich erschließen und dann sich Deutschland aufteilen, nur damit so ein paar reiche Schnösel sich noch eine Yacht bauen können. Das ist im Prinzip konservative Politik und das sehen wir überall. Das sehen wir auch im Osten, das sehen wir im Westen. Die haben bloß unterschiedliche Marketing-Erzählungen darüber, was sie da jetzt machen wollen. Und alle sind empört darüber, dass jetzt im Osten irgendwie eine ganz spezielle Marketing-Kampagne gerade voll durchkickt. Aber ja, im Wesentlichen, für mich ist das konservative Politik.
Ja, aber im Endeffekt ist halt die Frage, was du alles unter konservativ verstehst.
Machterhaltend.
Grundsätzlich. Ja, aber machterhaltend.
Zentrale machterhaltend.
Machterhaltend, das machen halt auch viele andere Parteien. Auf einen Punkt möchte ich gerne eingehen. Es gab mal so eine Rede bei einem SPD-Parteitag. Ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr, welcher Politiker das war. Vielleicht war es Gerhard Schröder selber. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat der SPD-Politiker, Politikerin gesagt, die Schwarzen denken, dass der Staat ihnen gehört. Und da ist übrigens auch viel, viel dran. Die CDU denkt wirklich, die Herrschaft über Deutschland, die Regierung über Deutschland, das ist eigentlich grundsätzlich CDU-Unionssache. Und wenn mal jemand anders hier den Bundeskanzler stellt, ist das ein schwerer, schwerer Unfall in der Geschichte der Bundesrepublik. Weswegen sie die Niederlage von Armin Laschet 2021 auch nicht so richtig verarbeitet haben, sondern nur daraus gelernt haben, also wir müssen radikaler sein und wir müssen menschenfeindlicher sein. Das hat die CDU so daraus gelernt. Übrigens vor allem mit einem Vorsitzenden, dessen politische Ideologie aus den 90er Jahren stammt. Genauso wie die politische Ideologie von Christian Lindner und allen anderen, die da gerade Verantwortung tragen in der Bundesebene, außer vielleicht ein paar Grüne, die sich jetzt mittlerweile aber auch unter Robert Habeck auf diesem Kurs befinden, zu sagen, wir müssen politische Mitte werden, wir müssen konservativer werden, dann werden wir auch gewählt. All diese Leute.
Das wird ja auch mit von
all diese Leute verkennen den Zeitgeist. Die verstehen nicht, dass wir in einer sich polarisierenden Gesellschaft befinden und dass sie alle zerrieben werden zwischen populistischen Parteien, die viel radikaler sein werden als sie, die viel aggressiver werden als sie. Eine dieser Parteien wird die AfD sein, eine andere könnte die BSW sein, vielleicht kommt auch was ganz Neues auf. Aber so Parteien wie die Grünen, wenn die jetzt auf Mittekurs gehen, werden die total aufgerieben. Und wenn die CDU versucht, Richtung AfD zu gehen, werden die total von der AfD aufgefressen werden. Das haben andere konservative Parteien in Europa schon versucht. Das wird absolut schief gehen. Alles, was passieren wird, ist, dass es die AfD legitimieren wird in ihren radikalen Forderungen. Ja,
und Konservative sind ja auch total kompatibel mit Rechten, mit Hardcore-Rechten. Also das ist ja, die glauben ja alle an Hierarchien und
An Hierarchien glauben ist jetzt aber nichts Rechtes, ja. Sondern, also
meiner Meinung nach schon.
Ja, ich weiß, wir müssen mal ein tieferes Gespräch über dein Staatsverständnis und dein Gesellschaftsbild führen. Das würde jetzt hier an der Stelle zu weit führen. Ich möchte nur festhalten, dass an sich bestimmte Hierarchien vor allem in der Exekutive und auf Staatsebene nicht schlecht sind, weil irgendwie muss ja Gesellschaft auch funktionieren. Morph. Wir werden nicht in eine Phase wieder zurückfallen der menschlichen Existenz, in dem Selbstversorgung reicht. Ja, wir haben 80 Millionen Einwohner alleine in Deutschland. Moderne Staaten funktionieren so als mit so einem Gesellschaftsbild und so einem Existenzbild von selbstversorgenden Personen nicht mehr. Ja, du müsstest ja du müsstest den Leuten eintrichtern, dass sie mit viel, viel, viel weniger im Alltag zurechtkommen müssen, als sie jetzt haben. Und die Idee, dass du Menschen Gier austreiben kannst, ist sehr naiv, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist, glaube ich, ein Gesprächsthema für einen anderen Podcast. Das also würde ich nicht alles klären. Irgendwie verteufeln, was irgendwie gesellschaftliches Leben ermöglicht. Nicht alles ist irgendwie böse, nicht alles ist rechts und konservativ und muss abgeschafft werden. Nur so viel, also man sollte nicht auf die AfD-Narrative hereinfallen, aber man, also wirklich als jemand, der sich in meinem Podcast mit verschiedenen Politikwissenschaftlern und Themen damit auch schon beschäftigt hat, viele Geschichtsbücher liest, ist es wirklich erschreckend, dabei zuzusehen, wie in der deutschen Politik gerade genau die gleichen Fehler gemacht werden, wie überall anders in der Vergangenheit in europäischen Ländern, was die Konservativen angeht. Ja, also und in Deutschland wird das ein ganz anderes Bild noch abgeben als zum Beispiel in Österreich oder Frankreich oder Italien. Weil diese Länder haben alte Parteien, die in diesem politischen Parteiensystem schon unterwegs waren und rechtsradikale Parteien waren. Die AfD ist eine Partei, die ist 11 Jahre alt. Und die hat sich von gemäßigt zu radikaler entwickelt. Das ist die absolute Gegenentwicklung zu allem dem, was wir in Europa kennen, was diese Parteien angeht. Also selbst in Frankreich und Italien haben sich diese Parteien und die Führungskräfte wenigstens als PR in gewisser Weise gemäßigt. Das ist bei der AfD also genau das Gegenteilige ist der Fall. Was dazu führt, das gesamte deutsche Parteiensystem sich radikalisiert. Ja, es ist absoluter Wahnsinn, dabei zuzugucken. Und ich kann das absolut nicht einordnen, weil es nicht nur für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich ist, sind für europäische Verhältnisse absolut ungewöhnlich und eine entgegengesetzte Richtung zu dem, was jetzt in anderen europäischen Ländern abläuft. Wie zum Beispiel in Großbritannien, wo es eine starke linke Gegenbewegung gibt. Natürlich ist die Gegenbewegung Labour, aber ist immerhin eine Gegenbewegung zu den Tories. Und in Frankreich eine sehr starke linke Partei gewählt. Jetzt macht Macron natürlich mit den Rechten und Le Pen eine Sache, damit er seine neoliberale, verfickte Politik durchkriegt und seine Austerität. Aber auf gesellschaftlicher Ebene erleben wir eigentlich in Europa gerade eine Gegenbewegung zu Austerität, Neoliberalismus und dieser konservativen rechten Idee. In Deutschland passiert genau das Gegenteil. Und das macht mir ein bisschen Angst.
dass das in Deutschland sozusagen als erstes hier in Europa so richtig reinkickt, finde ich jetzt nicht so überraschend. Wir sind ja auch die größte Wirtschaftsmacht.
Und ja, dann, und das macht ja, um ehrlich zu sein,
die amerikanischen Verhältnisse sind hier als erstes.
Ja, aber es ist trotzdem bemerkenswert, weil du eigentlich eine gesättigte Gesellschaft hattest. Also im Prinzip ist in Deutschland alles nach 2013 wirklich zusammengebrochen. Also das Selbstverständnis von der konservativen Idee Leistungsgesellschaft und es gibt keine Ungleichheit. Also dass das zusammengebrochen ist, ist 2023 in Westdeutschland angekommen und hat sich mittlerweile auch, glaube ich, da als Erkenntnis mittlerweile verfestigt, dass das alles eigentlich nur Show war und dass Menschen zunehmend Angst vor der Zukunft haben. Und das sorgt dafür, dass sich breite Gesellschaftsschichten auch in Westdeutschland zunehmend die Frage stellen, also funktioniert denn das mit der Demokratie so? Oder?
Ja.
Und das werden die auch zunehmend erleben. Also die AfD-Ergebnisse werden auch da besser werden. Also müssen wir uns gar nichts vormachen. So, was müssen wir zu Ostdeutschland noch erklären?
Meiner Meinung nach ist es ja so, die AfD ist einfach nur eine Ausgründung der CDU. Mhm. Das ist ja auch mehr oder weniger faktisch so. Und es brauchte einfach nur ein frisches Marketing mit einem neuen Namen. Gerade für Ostdeutschland, die haben ja kein Problem damit, mal was abzuwählen und nochmal neu zu machen. Die haben eh keine sozusagen Markenverbundenheit mit der SPD oder mit der CDU oder nee, so.
Das stimmt, es gibt keine Parteibindung in dem Sinne.
Wirklich keine Rolle. Und das gleiche Ding ist jetzt nochmal mit der Linkspartei passiert. Mein Take ist ja sozusagen, ich weiß nicht, du vielleicht wirst du das nicht so gerne hören, aber mein Take ist, dass das BSW wirklich konservativ ist. Ich habe jetzt hier nochmal diesen Clip von Frau Wolf rausgesucht. Den können wir uns jetzt nochmal angucken. Da macht sie nochmal ganz klar, nein. Wirklich, wirklich, wirklich. Wir wollen hier überhaupt nichts Besonderes. Wir sind genauso wie alle anderen. Wir sind maximal konservativ. Das ist wirklich ein super. Also sie war bei Thilo zu Gast, ne? Und das war am Ende das Gespräch mit Hans. Das mache ich jetzt nochmal an.
Ach, geben.
Es gibt ein klares Bekenntnis zum Asylrecht und es gibt ein klares Bekenntnis zu einer Arbeitsmigration, die wichtig und die gesteuert ist und die einfach sauber abläuft. Und die muss schneller und die muss besser und die muss unbürokratischer laufen. Und es gibt dazu ein klares Bekenntnis. Und das sind die zwei, ne, die zwei wichtigen Säulen in unserem Zuwanderungsrecht, ist die Migration in Arbeit und ist die Migration über ein Asylrecht. Genau das sind die zwei Säulen. Und genau diese Säulen müssen gut funktionieren.
Wäre es dann nicht ein politisches Programm, das sagt, wir versuchen eine Steuerung im Land so zu erreichen, dass wir sagen, mit Mitteln, die Förderung sein können, die in Zweifelsfall auch Auflagen sein können, die sagen, wir wollen, dass ihr dorthin geht, wo der Wohnraum frei verfügbar ist, anstatt zu sagen, wir lassen euch gar nicht erst rein.
Diese Steuerung gibt's ja schon, aber sie ist nicht erfolgreich, weil
warum macht ihr nicht ein Programm, das diese Steuerung erfolgreicher macht?
Also es gibt im Moment schon die Förderung auch des Wohnraums im ländlichen Bereich und es gibt schon die Zuschüsse, aber es funktioniert insoweit nicht, weil Menschen in die Kommunen wollen, in die Städte wollen und weil sie einen ganz klaren Drang dazu haben, dorthin zu ziehen, wo es schon eine Community gibt. Das kann ich bis zum gewissen Punkt verstehen. Das, was eben angesprochen wurde, ginge dann nur mit Zwang. Und ich glaube, Zwang ist an der Stelle tatsächlich
ein schwieriger Weg. Aber ist nicht der allergrößte Weg. Zwang, wenn man sagt, wir verhindern, dass ihr reinkommt. Das ist ja die härteste Zwangsmaßnahme. Mhm. Also da ist also, Zwang dann doch okay.
Aber ich habe doch, hab doch gerade ausgeführt, ein klares Bekenntnis zur Arbeitsmigration, ein klares Bekenntnis zum Asylrecht. Ja. Das ist die Basis des deutschen Rechtes. Wir fordern nichts, was in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise anrüchig unrechtlich wäre oder unmoralisch wäre. Wir sagen nur, dass die derzeitige Zuwanderung allein über wahnsinnig lange Verfahrensdauern, dass das der falsche Weg ist.
Ja. Na, also da ist nichts jetzt zu holen. Das ist, also, sie sagt nichts, was jetzt irgendwie, was nicht andere auch sagen. Und
sie sind eigentlich
das ist
Helmut
im Prinzip
Kohl
die Ausgründung der Linkspartei. Es ist einfach die Ausgründung der Linkspartei, die jetzt sozusagen hinter dem AfD-Trend herrennt, sich auszugründen und nochmal sich einen neuen Namen zu geben und nochmal konservative Politik zu machen auf eine andere Art und Weise.
Ja, nee, ein bisschen. noch ein bisschen anders. Das Problem ist, dass du mit Migration jetzt eigentlich null Blumentopf gewinnen kannst, wenn du auch nur ansatzweise offen dastehst. Ja, also als PR bist du dann so als Partei schon tot. Deswegen ist die Linke gerade. Was hier rauskommt, ist eigentlich die Tatsache, dass die BSW eine Migrationspolitik vertritt, die unter den Konservativen in den 90er Jahren von Helmut Kohl auch vertreten wurde. Also die Idee war ja in Deutschland bei der CDU immer, wir haben kein Problem mit Flüchtlingen und Migranten, weil auf europäischer Ebene wurde das mit dem Dublin-Verfahren geregelt. Und wenn du dir mal die, also ich habe Geografie im Abi dann irgendwann abgewählt, aber ich glaube mich ganz dunkel erinnern zu können, dass Deutschland irgendwie keine Grenze am Mittelmeer hat oder auch sonst nicht irgendwie an diesen Ländern angrenzt, die so kriegsgebeutelt sind. Und dass alle Flüchtlinge, die irgendwie nach Deutschland kommen und alle Migranten und Asylbewerber natürlich über sogenannte sichere Drittstaaten kommen, wie es in dem Dublin-Verfahren halt dann heißt, und alle, die da herkommen, dürfen theoretisch auch wieder abgeschoben werden. Sie müssen natürlich ein Asylverfahren durchlaufen, weil du musst ja dann erstmal feststellen, wo kommen sie her, wo müssen sie hin zurückgeführt werden, also in welches sichere Drittland und so weiter und so fort. Das ist, hat alles super funktioniert in einer Welt, die nicht von Krisen und Kriegen gebeutelt war. Und das ist 2001 dann zusammengebrochen mit dem Irakkrieg und dem Afghanistankrieg. Und dazu kam dann 2015 im Rahmen natürlich des Syrien-Bürgerkrieges nach dem arabischen Frühling, dann die Tatsache, dass auch da jede Menge Menschen natürlich vor Krieg geflohen sind, weil Bürgerkrieg ist auch Krieg. Das heißt, das ist eine Schönwettervereinbarung auf europäischer Ebene gewesen, die für Deutschland top war. Aber das war auch für alle anderen europäischen Länder eine Top-Situation, weil es kamen ja keine Flüchtlinge und Asylbewerber. Jetzt kommen Menschen, weil wir in einer Welt leben, die zunehmend von Krisen gebeutelt ist. Und diese Krisen werden wahrscheinlich noch zunehmen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem natürlich auch wegen des Klimawandels. Kriege werden zunehmen. Und in der Phase müsstest du dich eigentlich mal als Europäische Union hinsetzen und fernab des Dublin-Verfahrens eine faire Verteilung von Flüchtlingen machen. Nur jedes europäische Land, unter anderem war ja da Italien Vorreiter, hat gesagt, wir wollen Flüchtlinge fair verteilen, wir wollen Flüchtlinge fair verteilen. Und Deutschland, unter anderem Helmut Kohl, hat dann auch gesagt, Dublin-Verfahren, die sind bei euch angekommen, wir geben euch vielleicht ein bisschen Geld, aber das ist euer Problem, ja. Und das funktioniert halt nicht mehr. Also selbst wenn Friedrich Merz oder Höcke oder sonst wer jetzt sagen, naja, dann wenden wir jetzt das Dublin-Verfahren an. Das funktioniert doch nicht mehr. Ja? Und du kannst auch die Menschen an der deutschen Außengrenze nicht abweisen. Das verstößt gegen Grundrechte, also das Grundgesetz an sich, es verstößt aber auch gegen europäisches Recht, verstößt so grundsätzlich gegen Menschenrechte. Also es gibt da eine Reihe internationaler Verfahren und Verträge, die du da brechen müsstest, um Leute an der Grenze abzuweisen. Und dann ist die Frage, wie willst du sie denn abweisen? Ich kann mich noch ganz düster daran erinnern, dass Frauke Petri mal gesagt hat, naja, irgendwann werden wir sicherlich mal an der EU-Außengrenze schießen müssen. Also von dieser Forderung ist man zu dem Zeitpunkt, an dem man dann auch sagt, na, wir müssen eigentlich die Leute an der Grenze abweisen, und damit ist die deutsche Grenze gemeint, Gewaltanwendung.
Mhm, ja.
Und in dieser Phase, also in diese Richtung entwickeln wir uns jetzt langsam auf Ebene der CDU. Und zwar mit.
Von ganz alleine, na klar.
Von ganz alleine. Und zwar unter Klatschen übrigens der ganzen Medien, die das 2016 mit großer Empörung kritisiert haben bei Frauke Petri. Und ich finde, alle diese Leute, sowohl die Politiker als auch die Medien, große Heuchler, ja. Große Heuchler, ja. Und dann wirkt das natürlich so ein bisschen nach, weil Leute haben ja ein Gedächtnis, ja. Und im Internet vergisst ja auch nichts. Die wissen ja ganz genau, also auf Frauke Petri habt ihr eingehackt, und in Ostdeutschland hat man ja da auch wenig Berührungsängste dann. Auf die AfD habt ihr für diese Forderung eingehackt, und jetzt meint ihr, aber bei der CDU ist das alles richtig. Ja, nee, danke. Also die versprechen uns doch auch nur, also was die uns versprechen, da glauben wir eh nicht dran, vertrauen wir nicht, dass die das wirklich machen. Dass, da können wir nur sicher gehen, wenn wir die AfD wählen, weil die treiben sie ja vor sich her. Ja, also diese Idee, die die BSW hier hat mit Arbeitsmigration und sonst Dublin-Verfahren, das funktioniert einfach nicht mehr. Aufgrund der Tatsache, wenn wir das wirklich so machen, sprengen wir die Europäische Union. Am Ende würde die Europäische Union daran zugrunde gehen, wenn wir nicht nur Schengen aufkündigen, was wir machen würden mit der Grenzkontrolle und dem Zwang, dass Leute nicht nach Deutschland dürfen, die an der Grenze sind und Asyl beantragen, sondern du bringst alle dich umgebenden europäischen Mitgliedsländer gegen dich auf, wenn du sie zwingst, diese Leute bei sich zu behalten, die sie auch selber nicht wollen.
Ja, die befinden sich ja auch im Wettbewerb, ist ja normal.
Ja, natürlich, weil es seit 2015 keine klare Klärung gibt, wie die faire Verteilung von Flüchtlingen aussieht, weil auch jedes andere Mitgliedsland sagt, ich will nicht. Ja, vor allem die osteuropäischen Länder.
Ich würde sagen, es ist grundsätzlich ein Problem, dass wir offensichtlich, was wir beobachten können, es gibt da irgendwie Probleme. Je größer sie werden, desto größer werden die Organisationsstrukturen, die angeblich dazu da sind, mit diesen Problemen umzugehen. Was wir aber beobachten können, ist, dass sie extrem gut dazu geeignet sind, um Verantwortlichkeiten weg in den Skat zu drücken. Und am Ende ist niemand so richtig zuständig und alle können sagen, naja, aber es gibt doch da oben noch dieses Gremium, das muss ich jetzt mal entscheiden, dann tagt das vielleicht irgendwann, dann wird vielleicht mal noch eine Entscheidung ausgesetzt für nächstes Jahr und so. Und währenddessen findet aber eine reale Dynamik auf dem Planeten statt, die dann nicht abgebildet wird in dieser Verantwortung und in dieser Verwaltung. Und das funktioniert mit Länder- und Kommunenebene und Bundesebene genauso wie auf der EU-Ebene. Und
das Konzept der Europäischen Union war, dass sich Nationalstaaten zusammentun. Und dann ist da so diese Idee von einem Parlament dazu gekommen. Und eigentlich musst du dann irgendwann mal dem Parlament auch demokratische Befugnis geben, weil die werden ja auch direkt gewählt von allen EU-Bürgern. Aber die europäischen Staatschefs wollen ihre Macht nicht so richtig abgeben an ein europäisches Parlament, weil sie natürlich in ihrem Verständnis von wie Politik funktioniert, im Rahmen von Nationalstaaten funktionieren und immer vor ihren Bürgerinnen und Bürgern das beste Interesse für ihren Nationalstaat vertreten müssen. Wenn ihnen da auf einmal ein demokratisch gewähltes Parlament reinpfuscht, wie sollen sie dann begründen, dass zum Beispiel eine höhere Besteuerung von Unternehmen passiert in der gesamten Europäischen Union, aber jetzt du in Deutschland eigentlich versprochen hattest, na eigentlich senken wir die Unternehmensbesteuerung von 15% auf 10% ab. Da sind doch alle wieder auf den Barrikaden. Und damit du das verhindern kannst, sagst du, keine zu viel demokratische Intervention durch das Parlament. Und das wird auch so bleiben.
Ja. Also ich denke, immer wenn wir das machen, dass wir sozusagen kleine Strukturen in größere eingliedern, was dann passiert ist, dass dann irgendwie Frieden in Anführungsstrichen erzwungen wird und meistens sozusagen Minderheiten dabei den kürzeren ziehen, weil sie in diesem Frieden nicht mehr, also auf dem Zettel gar nicht mehr draufstehen. So. In dem
Fall sind das jetzt Flüchtlinge zum Beispiel. Du verfestigst halt die Machtstrukturen, die vorhanden sind und du verringerst die Gefahr, dass Leute mit eigenen Interessen eine Minderheit oder die für mehr Gerechtigkeit zum Beispiel eintritt, zu viel sich einmischen kann oder wirklich was erreichen kann.
Das heißt, in diesen Machtpyramiden ist schon eingebaut, dass sie irgendwie strukturell konservativ sind. Wer hätte das gedacht? Naja.
Ich würde nicht sagen, dass das strukturell konservativ ist. Das ist eigentlich grundsätzlich eher so eine Oligarchie. Und die hat nicht zwangsweise was mit irgendeiner politischen Überzeugung zu tun, sondern denen geht es einfach nur ihre eigenen Interessen.
Okay.
Die können genauso gut in der Sowjetunion passieren, wie in den USA. Wir nennen es nur in der Sowjetunion Oligarchie und in den USA nennen wir das Milliardäre.
Wir nennen das anders, genau. Aber für mich sind das alles Machtpyramiden. So oder so. Verwaltungsmachtpyramiden, die Gewalt nach unten abgeben und einen Status quo erzwingen. Na, und du siehst ja, dass sozusagen auf kleinster Ebene, zum Beispiel in Ostdeutschland, die Leute also jetzt sich innerhalb des gegebenen Rahmens, der aufgespannt wird durch das Gewaltmonopol, das wir Staat nennen, bewegen sollen und wollen. Und nach ein paar Jahren.
Die gehen dagegen auf, weil ihnen das nicht gefällt.
Ja. Na klar.
Weil sie in dieser Machtpyramide immer die Verlierer waren und sein werden.
Ich hatte hier sozusagen nochmal einen Clip von unserer Lieblingsfrau von den Grünen, der Frau Hänfling, nochmal rausgesucht, wo genau dieses Unverständnis, ob der einfachen Dinge, die im Kapitalismus stattfinden, zum Beispiel das mit der Ungleichheit und was der Staat jetzt eigentlich für eine Rolle spielt, diesen Clip habe ich nochmal rausgesucht, den gucken wir uns nochmal an. Dann kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zu, was ist hier eigentlich mit anderen Parteien, ne? Weil wir haben ja schon festgestellt, eigentlich so das Profil dieser Parteien, was ist da eigentlich, können die sich noch irgendwie hervorheben? Ich habe nicht den Eindruck, du hast auch nicht wirklich den Eindruck, dieser Clip hier ist ganz gut dafür geeignet. Wir klicken den mal rein.
Welche Ideale stecken dahinter? Welches politische Weltbild?
Also mein politisches Weltbild ist, dass ich möchte, dass alle Menschen gleiche Chancen bekommen und dass ein Staat dafür auch was tun muss und zuständig ist. Und dass Antifaschismus, Feminismus sind für mich wichtige Leitplanken. Das ist für mich das Wesentliche.
Bist du eine Sozialistin?
Nein. Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Vielleicht bin ich da einfach zu gebrannt. Natürlich habe ich.
Wir reden jetzt ja nicht von einer Diktatur, sondern von demokratischen.
Nein, ich weiß. Ja, demokratischer Sozialismus. Ja, aber dann das. Ich finde solche Begrifflichkeiten immer schwierig. Wahrscheinlich.
Ja, wenn du dich links nennst, ist die Frage ja zwingend.
Ja, ich glaube schon, dass ich eine gepflegte Kapitalismuskritik habe und dass ich die auch versuche durchzudeklinieren.
Also bist du eine Antikapitalistin?
Ach nee, ich kann mit solchen Klassifizierungen.
Du hast am Anfang gesagt, du bist jemand, der deutlich ist.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich.
Es wird immer wieder undeutlich,
ja. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich mich einfach immer in irgendwelche Schablonen reinpressen lasse. Du meinst, wie man da was dagegen machen kann? Dass die
Ich hab mal in einem Geschichtsbuch gelesen, dass es politische Werkzeuge gibt, womit man Ungleichheit bekämpfen kann.
Ja.
Und auch Reiche.
Genau, zum Beispiel,
weniger reich macht.
Dass man die zum Beispiel besser besteuert.
Mhm.
Genau. Ja, da bin ich für.
Warum macht ihr denn nichts?
Du meinst jetzt mit der Vermögenssteuer, mit der Erbschaftssteuer.
Oder andere.
Genau.
Abgaben.
Na, das trotzige Kind im Finanzministerium.
Also sind wir nur der Lindner schuld.
Nee, wir sind natürlich ist es doof, dass wir uns da nicht durchsetzen können.
Wann hast du zum letzten Mal mit Robert Habeck von der Vermögenssteuer reden hören?
Ich weiß gar nicht, ob ich Robert Habeck schon jemals von der Vermögenssteuer reden hören.
Bingo.
Ja. Ja, ich sag
ist das
ja
der Unterschied nicht zwischen Realos und Linken bei den Grünen?
Ja, an der einen oder anderen Stelle.
Die wollen dann Sachen Ungleichheit dann doch nichts tun.
Doch, das glaube ich schon, aber anders.
Aber anders. Ja. Ganz genau, aber anders.
Aber anders.
Und das finde ich, also diese Szene ist wirklich großartig, finde ich. Also das ganze Interview ist zu empfehlen, wenn man mal sehen will, wie Politik-Sprech funktioniert und dass man eigentlich nichts aussagt und die ganze Zeit nur so herumschwurbelt. Sie hat ja auch nichts mit dem Begriff Antikapitalismus so richtig am Hut, behauptet es aber, und Antifaschismus und Feminismus auch. Richtig schwierig. Aber hier ist so das Ding, finde ich, richtig gut. Es gibt diese Tools, von denen wir wissen, dass sie existieren. Zum Beispiel das, was Thilo sagt, ne? Könnte man irgendwie die Ungleichheit auf der Staatsebene, könnte man da was dagegen machen? Und dann würde man sagen, ja, diese Tools gibt es, aber in Wahrheit wissen wir alle, es gibt hier diese konservative Einstellung, wie Politik zu sein hat, und da in diesem Baukasten ist das dann nicht drin. Und das sagt sie aber, obwohl sie eine Grünen-Politikerin ist, ne?
Es gibt diese Machtstruktur. Es gibt diese Machtstruktur, gegen die aber auch die Grünen nicht ankommen, weil sie ja in so wirtschaftsstarken Bundesländern wie Baden-Württemberg das Sagen haben, und dann kommen die Lobbyisten an von den Familienunternehmen, wo natürlich keine Familienunternehmer hinterstehen, sondern milliardenschwere Unternehmen, die mit Familien reichlich wenig am Hut haben. Und die dann sagen, also wenn ihr jetzt Vermögenssteuer macht, gefährdet das Arbeitsplätze. Und wenn Arbeitsplätze gefährdet sind, verliert ihr eure Macht im Bundesland Baden-Württemberg. Und dann wählt euch keiner mehr. Und wir machen eine große Kampagne zusammen mit der CDU und treiben euch in Grund und Boden. Deswegen haben sie von der Vermögenssteuer viel, viel Abstand genommen. Und deswegen hat auch Herr Kretschmann bei der Reform der Erbschaftssteuer alles daran gesetzt, dass sie so familienunternehmensfreundlich wie möglich dann ausgefallen ist.
Ja.
Also diese Machtstruktur in, also die Idee dahinter ist ja, wir müssen als Grüne die Macht behalten, weil ohne uns ist die Politik noch schlimmer. Wobei sie dann natürlich vergessen, dass das bisschen Positive, das sie erreichen von dem, was in dieser Machtstruktur an weiterer Ungleichheit sich verfestigt, aufgefressen wird.
Ja, mit diesem naiven Selbstbild gehen, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele so ran. Ja. Also ich denke, auch die Kommunistische Partei in China würde sagen, wir machen das mit der Utopie, aber erstmal müssen wir jetzt hier Herrschaft machen.
Ja, wo, da, die sind ehrlicher. Überall,
die sind die sagen aber auch, wir machen die Utopie dann hinterher. Und das halte ich tatsächlich für naiv. Aber gut.
Ja, aber sie sagen auch, in der Zwischenzeit müsst ihr jetzt alle leiden. Vielleicht gibt's irgendwann eure Utopie, aber in der Zwischenzeit müsst ihr alle leiden. Und da sind sie in gewisser Weise ehrlicher als andere Parteien in einer Demokratie. Weil die sind nicht ehrlich. Mhm.
Tja, und wo du das gerade sagst mit der Ehrlichkeit, da könnte ich mir schon fast, also diesen Punkt, ne, den kann man sozusagen Konservativen schon geben, weil sie ja ganz ehrlich sagen, Armutsbetroffene und Arbeitslose, auf die scheißen wir runter. Ja, das sagen die.
Das ist ziemlich eindeutig, ja. Mhm. Ihr seid uns egal.
Ja.
Ihr seid arm und arbeitslos, weil ihr zu faul seid.
Ja. Richtig, richtig, richtig. Und außerdem Sozialtourismus und Schmarotzer und so weiter und so fort. Hm. Wir wissen das alles. Hängematte. Ja.
Genau.
Ja.
Alles nicht so schön.
Ist ein Trauerspiel auf jeden Fall. Nee. So. Also, ich meine, wir hatten ja wir haben uns ja noch eine Vielzahl von weiteren Clips zurechtgelegt, aber ich denke, die werden wir nicht machen. Ne? Wir haben ja auch noch den Kämmerich gehabt und
ich würde gerne noch zwei Clips hier zum Abschied, sozusagen zum Ausblick auf die Brandenburg-Wahl, habe ich zweimal Herrn Redmann mitgebracht. Da können wir ja mal zum Ende uns mal angucken, wer in Brandenburg Ministerpräsident werden will für die CDU. So als Ausblick für die nächste Landtagswahl, die jetzt ansteht.
Okay, okay. Ja, mach mal an. So.
Ein herzliches Willkommen Ihnen allen hier in Brandenburg an der Havel. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind, trotz saunahafter Temperaturen, dass Sie trotzdem den Weg hierher gefunden haben und sich nicht davon haben abhalten lassen, dass es möglicherweise entspannter wäre, jetzt im Garten zu sitzen und zu grillen und vielleicht ein kühles Getränk zu sich zu nehmen. Sie werden verstehen, dass ich lieber beim Wasser bleibe heute. Zweite Mission ist, ich will für Brandenburg eine echte Veränderungsregierung bilden. Eine Regierung, die den Unterschied macht. Eine Regierung, die all das, was wir in unserem Regierungsprogramm aufgeschrieben haben, mit dem wir jetzt Land auf, Land ab, von Nord nach Süd, von Ost nach West Wahlkampf machen, mit dem wir Unternehmen und Landwirten wieder Hoffnung geben auf Respekt und auf weniger Bürokratie, mit dem wir Eltern ermutigen, dass unsere Schulen auch in Brandenburg besser werden können, mit dem wir unserer Polizei die gesetzlichen Grundlagen geben und die personelle Ausstattung, übrigens auch an der Grenze mit der märkischen Grenzpolizei, um wieder wirksam für Sicherheit zu sorgen in allen Teilen des Landes, um diese Politik umzusetzen, brauchen wir klare Mehrheiten im Land, brauchen wir eine CDU, die die Regierung anführt. Ich möchte Ministerpräsident des Landes Brandenburg werden, um genau diese Punkte für Sie umzusetzen, meine Damen und Herren. Und genau das werden wir schaffen. All die Spekulationen um Koalition, die eine oder die andere, die erübrigen sich. Die erübrigen sich von selbst, wenn die Union stark genug wird. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag für die vor uns liegenden noch 18 Tage. Wir werden alles dafür geben. Wir werden kämpfen von morgens bis abends. In den großen Städten des Landes und in den kleinen Dörfern. Von Kleßen-Görne bis Potsdam werden wir kämpfen für eine starke Union, dass endlich und erstmals seit der Gründung des Landes Brandenburg die CDU dieses Land führt, die CDU in die Staatskanzlei in Potsdam einzieht. Und ich bedanke mich, dass Sie das alles so kräftig unterstützen. Wir brauchen jeden Einzelnen. Helfen Sie mit in den nächsten 18 Tagen. Vielen Dank.
Kennst du den Mann?
Also erstmal, nee, ich kenne ihn natürlich nicht, aber es klingt so wie ganz normale, maßlose Selbstüberschätzung.
Du hast noch nichts von Jan Redmann gehört, dem berühmtesten Alkoholfahrer auf einem Roller der Bundesrepublik.
Also ich mache tatsächlich, nein, habe ich noch nicht.
Kein Problem, nicht mal Brandenburger wissen, wer der ist. Mhm. Wenn irgendjemand fragt nach der Direktwahl des Ministerpräsidenten, landet der irgendwie bei 10% oder so. Und das liegt nicht daran, dass er unbeliebt ist, sondern dass er einfach niemand weiß, wer das ist. Nicht mal in Brandenburg. Paar Hinweise. Noch eine Frage an dich. Weißt du ungefähr, wer aktuell in der Landesregierung in Brandenburg ist? Wenn du dir das so angehört hast? Glaubst du, dass die CDU in der Landesregierung mit Verantwortung hat?
Nein. Aber wir haben doch vorhin auch noch gesehen, wie der wie es da war. Ne? SPD und Linke hatten eigentlich eine Mehrheit.
Wir haben also aktuell hätte ich jetzt angenommen, Rot, in Brandenburg Rot, Grün oder so. In den letzten 5 Jahren eine Jamaika-Koalition gehabt. Ich glaube, nee, Kenia. Ist ja egal, wie diese Koalitionen alle genannt werden. Wir hatten eine Koalition aus SPD, CDU und Grün.
Das ist ja traurig.
Ja, und so wie er geredet hat, hatte die CDU da überhaupt keine Verantwortung. Übrigens stellt die CDU den Innenminister.
Aha.
Und diese Idee von einem Grenzschutz, Polizei, was auch immer, hätte man erstens als CDU natürlich schon machen können. Zweitens stellt es natürlich einen Bruch mit der Verfassung dar, weil Grenzschutz grundsätzlich eine Bundessache ist. Also bricht auch die Union in, also die CSU in Bayern, Bundesrecht, weil sie da ihre eigene Grenzschutztruppe hat. Und das will man in Brandenburg auch einführen. Aber wie gesagt, seit 5 Jahren mitverantwortlich für die schlechte Bildungspolitik, mitverantwortlich für die schlechte Finanzpolitik, eigentlich mit allem mitverantwortlich. Aber Jan Redmann redet so, als ob er da nichts von weiß. Ja, Fraktionschef übrigens, arbeitet natürlich mit den anderen Fraktionen ganz eng zusammen in den letzten 5 Jahren und hat diese Politik alles mitgetragen, aber stellt sich hin und sagt, weiß ich nichts von. Die Union kommt aktuell in Umfragen in Brandenburg auf 18%. Das ist hinter der AfD, hinter der SPD. Und wenn sie ganz, ganz viel Pech haben, landen sie noch hinter der BSW. Die sind aktuell bei 15%. Also ist eher unwahrscheinlich, dass das der Ministerpräsident wird, was ich sehr, sehr gut finden würde. Der Mann ist furchtbar.
Okay. Ja.
Aber absolute Selbstüberschätzung, das ist korrekt.
Ja, ist ein richtig geiler Boy auf jeden Fall. Mhm. Weißt du, was ich mir so denke, so wenn wir jetzt zum Beispiel in Thüringen so lange eine Linke hatten, die in der Regierung ist und selbst da für die Leute sich fühlbar, es sich so anfühlt, dass man die jetzt abwählen muss, ne? Das spricht für diese Tendenz, von der ich jetzt schon gesprochen habe, dass sozusagen irgendwie das mit dem konservativen Trend aufgrund dieser, ich diffundiere hier Verantwortung nach oben, dann verschwindet die irgendwie, dann ist niemand mehr zuständig, dass das einfach, das ist ein empirischer Beleg dafür, dass also, wenn selbst in Thüringen, wo die Linke so stark war, sie jetzt nicht mehr so stark ist.
Ist ja auch ein bisschen schwierig. Ich meine, selbst in Brandenburg.
Also ich meine, die Linke hat ja garantiert Dinge erreicht dort. Aber damit machen sie entweder, sie schlachten es nicht genug aus für ihre eigenen Zwecke politisch, im Sinne von Marketing. Oder es reicht halt einfach nicht aus und die Leute sind trotzdem noch unzufrieden. Und das ist das, wovon ich ausgehe. Man hat einfach diese diffuse Unzufriedenheit und das reicht aus.
Es ist nicht nur diffuse Unzufriedenheit. Es wird ja auch alles, auch faktisch schlechter. Ja, also wenn Leute auf Ostdeutschland gucken, auf Brandenburg und auf Sachsen und auf Thüringen, dann sagen sie immer, da wird gejammert auf hohem Niveau. Aber bestimmte Sachen werden einfach mal schlechter. Ja, Die Versorgung in der Schule wird schlechter, die Versorgung bei Kita-Plätzen wird schlechter, ja. Es wird Gesundheit schlechter, auch, was die medizinische Versorgung angeht. Wir haben eine Reihe von Krankenhäusern in Brandenburg, die jetzt Insolvenz angemeldet haben. Das heißt, wenn diese Krankenhäuser insolvent gehen und zumachen, hast du auch eine schlechtere Versorgung, was Krankenhäuser angeht. Also das ist ja nicht gefühlt, das ist real. Ja,
ja. Und wir hatten damals im Osten Polikliniken und jetzt haben wir neoliberal kaputtgesparte Privatdinge.
Ja, 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 ja. Aber auch diese Sachen werden ja alle nicht gelöst werden. Wovon aktuell der Ministerpräsident Voigt geredet, ist viel auch das, was Kretschmer gemacht hat, nämlich, also wir müssen da in dem Ukraine-Krieg auch mal auf eine Verhandlungslösung hinwirken. Damit ist er einsamer Rufer im Walde, was die SPD angeht. Also das ist inhaltlich bei der SPD auf Bundesebene erstmal völlig erledigt. Jetzt am Wochenende hat Olaf Scholz schon mal angedeutet, dass auch er mittlerweile vielleicht denkt, also das löst sich nicht auf dem Schlachtfeld. Vielleicht sollten wir mal über Verhandlungen nachdenken. Nichtsdestotrotz ist Voigt da einsamer Rufer im Walde gewesen bei der SPD. Also den Schwung haben sie noch nicht gemacht in die Richtung als Partei an sich. Und auch sonst ist Voigt als Ministerpräsident jetzt hingegangen und hat gesagt, also übrigens, wenn ich nicht stärkste Kraft werde vor der AfD, bin ich weg. Ja, wie kannst du denn so deppert sein und dem Wähler sagen, übrigens, wenn die SPD nicht vor der AfD landet, stehe ich als Ministerpräsident nicht mehr zur Verfügung. Dann übernehme ich keine Verantwortung mehr. Dann trete ich noch am Abend zurück. Naja, wer soll denn da die SPD wählen? Mal ganz ehrlich, wir wissen ja das, dann gar nicht, wer Ministerpräsident wird, weil es ist absolut klar, dass die SPD hinter der AfD landen wird. Diesen Druck und dieser Erpressung der Wählerschaft wird die Wählerschaft definitiv nicht damit belohnen, dass die SPD vor der AfD landet. Und das heißt, wir wissen gar nicht, wer hier Ministerpräsident wird. Weil wir nicht wissen, wer übernimmt die Verantwortung nach Voigt. Weil der hat gesagt, also wenn die SPD die stärkste Kraft wird, bin ich weg. Und wenn er dann nicht zurücktritt, dann hast du wieder einen Politiker, der gelogen hat.
Das ist ja schon fast eine toxische Beziehung, die da eingegangen ist.
Ja, natürlich. Und deswegen ist die SPD hier in Brandenburg, es ist wie mit allen Parteien des demokratischen Spektrums in allen diesen ostdeutschen Bundesländern. Es ist eine Mischung aus Bundespolitik, sind alle angepisst. Aber gleichzeitig hast du verfehlte Landespolitik und zwar seit 30 Jahren und die Situation für die Menschen ist immer schlechter geworden. Und dann kommen noch Politiker hin, die hier eigentlich die Verantwortung tragen und die sagen, also wenn ihr mich nicht wählt, bin ich weg. Und dann ist mir auch egal, was mit dem Land passiert. Ja, herzlichen Dank. Fantastisch.
Eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Ja. Sehr schön.
Es ist fantastisch. Ich freue mich so auf den Wahltag.
Okay, Jenny. Dann würde ich sagen, wir haben es eigentlich ganz gut gewuppt jetzt hier in den 2 Stunden.
Ja, wir wuppen alles
mal. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns erstmal, oder?
Ja,